4 durch 2 ist 2, um das mal wieder mit der mathematischen Gleichung zu beginnen.
Aber jetzt wird man sagen,
ja.
Oh, diese Dose, ist die wichtig?
Ja, da könnte man ja glatt nochmal eine große Dose draus machen.
Ja,
ich mach die nicht noch.
Aber es ruckelt wie die Seuche. Und ja, zwar pausenlos und ruckelt wie bekloppt. Also manchmal kannst du nicht den Mauszeiger bewegen, der zuckt dann von einer Stelle zur nächsten und ruckelt wie bekloppt.
Dann kommt da so ein Hase angelaufen und tötet dich.
Daniel stolz auf seine Doktorarbeit, die er als Blinzeltest getarnt hat.
Ich hätte vorher gesagt, Natal macht absolut das Rennen, aber jetzt echt nicht mehr so.
Nette Theorie.
Ja.
Man weiß es nicht, wir werden es sehen, wenn es zu Ende ist, das Spiel. Ist man dann so, kriegt man sich so wie bei Prince of Persia damals, bei den Cell-Shading-Ding, dass man so, sich so einen Arsch gefickt fühlt, weil man denkt so, das ist jetzt kein gutes Ende. Das ist jetzt so viel so, ich weiß jetzt gar nicht.
Er hat jetzt gelacht, weil er in dem Moment direkt so eine Kitzel-Assoziation in seinem Gesäß hatte, weil er das Gefühl ganz genau kennt.
Ja, der Johannes.
Nee, also erstmal so, jedes Kapitel.
Podcast moderieren.
Stopp. Also diese Scheiße müssen wir uns jetzt nicht geben.
Alex, Johannes, Daniel und Pitt, die haben Werte. Alex, Johannes, Daniel und Pitt.
Halt mal die Fresse dahin.
Die haben Werte, die moderieren.
So, einfach mal so. Ach Leute, wir haben hier übrigens noch ein neues Spiel. Bam! Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen Donnerstagnachmittag, Freitagvormittag oder wann immer ihr diesen Podcast hört. Dieser Podcast, der 45. von Area Games, um genau zu sein, kommt diesmal ein bisschen früher aus organisatorischen Gründen. Das macht aber nichts, denn wir haben ja die E3 vor der Tür und da gibt es genug zu quatschen. Ich darf die Runde kurz vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt Johannes Kroon.
Daniel als auch Johannes.
Ja, also ich dachte,
damit wir sind alle vorgestellt.
Klugscheißer.
Ja, es geht schon wieder so los, wie bei Highscore damals. Ja, also,
nee. Entschuldigung.
Ja, wo man dich mit hinnimmt, man schämt sich danach.
Ja.
Ja, ja. Also, die Dreierrunde.
Ich sag Johannes.
Johannes.
Und, ja, wie wolltest du weiterverfahren?
Ist mir egal.
Ich sag Daniel Puck.
Eigentlich brauchen wir gar keinen Namen mehr, weil den Area Games Podcast seit 45 Ausgaben hört, der kann das schon singen. Ja. Also eigentlich müsste es so sein wie beim Eishockey oder bei Hertha, wenn die spielen oder so, dass dann nur noch so ein Fangesang kommt. So.
Entschuldigung.
Ja, Hertha.
Dann kannst du aufhören zu sprechen, während du dein Kind dabei auf deine Hand legst, weil du so eine komische Stimme dadurch bekommst.
Ich hab auch gerade überlegt.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Doch, mir schon.
Wir
total
aber auch
lustig.
Naja. Weil du wurdest jetzt nämlich noch nicht vorgestellt und die Leute denken jetzt vielleicht doch tatsächlich echt, anderer Chefredakteur.
Als wenn wir so einen Stimmimitator hier gesetzt haben, der ist nicht ganz geschafft.
Da kommen Sie!
Alexander Laschewski Vogt nach seiner Lungenkrebsoperation.
Ich rede jetzt auch mal so.
So klingt das gar nicht. Das ist voll überzogen.
Aber jetzt klingst du wieder echt.
Das ist voll überzogen.
Ja, weil du musst ja auch wissen, dieser Podcast ist auch, nicht nur, aber auch für Blinde.
Ja.
Und die haben dann besondere Schwierigkeiten, hier mitzukommen, wenn wir dann auch noch den Ton verändern. So.
Anders als die Sehenden, ne? Die ja wirklich dann trotzdem noch mitkommen.
Weil ja,
die haben viel mehr von dem Podcast.
Jetzt los, haben wir den Witz gut zerstört. Aber er war auch nicht gut. Nee. Er war auch nicht gut, er ging auf Minderheiten und das mögen wir hier gar nicht.
Nee, das ist schwul.
Ja.
Servus hier.
Apropos Schule, Johannes, wie war dein Wochenende?
Ziemlich heterosexuell.
Ja?
Möchtest du jetzt, wird es jetzt ein privater Podcast? Also
als Frauen verkleidete Männer erzählen, aber nicht als heterosexuell.
Ja, das weißt du ja am allerbesten.
Nein.
Deswegen wirst du auch nie angekannt.
Wir fangen an,
es ist schon ein bisschen müde.
Es wird so ein bisschen hier ein vielleicht Verlegenheitspodcast. Das liegt ganz einfach daran, dass wir die E3 vor uns haben. Das heißt, wir werden ein bisschen was erzählen, was wir von den drei Pressekonferenzen erwarten, von den drei großen Publishern. Und dass die Spiele-Releases so ein bisschen dürftig werden. Diese Woche eigentlich nur Super Mario Galaxy 2 im Handel. Was heißt nur? Ist natürlich ein super großer Titel, aber dadurch, dass wir den schon irgendwie seit 8 Jahren getestet haben, ist da schon so ein bisschen so die Aktualität
ausnahmsweise
raus.
Ausnahmsweise mal, ja, irgendwie vor dem Verkaufsstand.
Finde ich auch
mal nicht so auf die Kacke.
Super. Ausnahmsweise. Weil ich erstens keine Wii habe und deswegen genug Zeit habe, um Red Dead Redemption zu spielen. Ich hätte mich jetzt total geärgert, wenn jetzt hier wieder so ein Spiel vom Kaliber irgendwie Dark Sector oder so gekommen wäre, was man dann testen müsste.
Ja.
Obwohl man lieber Red Dead Redemption spielen würde. Und deswegen ist das ganz gut. Oder ich habe auch gesehen, du hast ja noch nach dem Test-Alpha-Protokoll weitergespielt.
Ja.
Ab und zu mal.
Bin jetzt hängen geblieben.
Und ja, aber
mit dem Bosskampf-Scheiß.
Ja, hättest du ja jetzt auch keine Zeit für, wenn jetzt noch andere Spiele kommen.
Aber tatsächlich, ja, ist auch
Wetter einfach zu geil. Also jetzt mal ohne Scheiß.
Ja, das ist ja kein Faktor für berufstätige Menschen.
Ja, weißt du, weil, also wenn ich abends spiele um 23 Uhr, dann nützt mir das Wetter ehrlich gesagt auch nicht viel.
Ja, ich nicht, aber ich bin Student, ich habe ja auch tagsüber so viel Zeit.
Hier so wieder der Student, die Vorlesungen lasse ich ausfallen, da schicke ich wieder meinen Doppelgänger hin und der muss ja eh nur da sitzen. Ja. Tja, genieß die Zeit, Johannes.
Ja, das mache ich.
Und dann beginnt der
bald vorbei, und dann komme ich hier an, verlange eine Festanstellung.
Eben. Und dann sitzen wir ja lachen dich aus und so, ja, weil wir uns schon jahrelang auf diesen Tag vorbereitet haben.
Ja. Weil wir vorher unsere Wunschliste abarbeiten und 10 andere einstellen. Ja.
Bei jedem Witz hat man immer 10% weniger gelacht, um sich dieses Lachen für diesen Tag aufzusparen, wenn du hier Geld haben willst.
Man hat diesen Lachsack, den man langsam auffüllt.
Ja. Traurig.
So, und schon sind wir am Ende des 45. Games Podcast. Ja. Wir bedanken uns, tschüss sagen. Nein.
Ich schmeiße jetzt erstmal nochmal eine Runde.
Ja, da wir lange kein Paket mehr bekommen haben aus Tokio oder Wanne-Eickel, müssen wir uns jetzt wieder selbst versorgen. Und das führt dazu, dass Daniel Feigling mitgebracht hat.
Ich habe es ja schon erzählt, auf dem Weg habe ich die von einem Obdachlosen bekommen, weil ich ihm geholfen habe, seinen Kumpel zu braten und zu kochen. Weil er wusste nicht, wie man Feuer macht. Und dann wäre es ja schade, wenn er da einfach verrottet wäre, nachdem er den umgebracht hat. Und deswegen habe ich ihm da geholfen, dass der Mord nicht sinnlos war. Das ist, finde ich, nämlich immer das Schlimme, wenn ein Mord sinnlos passiert.
Ja, da machen wir einen Film draus. Das ist so eine Mischung aus Castaway, Überleben und König der Fischer.
Ja, du spielst den Volleyball.
Ja,
Wilson.
Tja, keine Beihilfe zum Mord, nur Beihilfe zum Leichenschmaus.
Aber die ständig gefuttert wird.
Das ist den Zahn, den er sich ausschlägt. Aber apropos spielen.
Du spielst den Absturz.
Apropos spielen. Bringen wir es hinter uns. Ich habe Red Dead Redemption gespielt. Ein paar Story-Missionen, ein paar Nebenmissionen. Ich habe es genossen. Ich bin aber noch lange nicht so weit wie der Daniel Puck. Das kann er gar nicht darüber mehr erzählen.
Ja.
Ich habe, wie gesagt, einfach Protokoll weitergespielt. Einfach Protokoll. Wie gesagt, ein Guilty Pleasure. Hat mir echt eine Menge... Also es macht irgendwie doch immer weiter Spaß zu spielen. Es ist dieses berühmte, die Karotte vor der Nase. Weil man ja irgendwie immer was bekommt. Immer was Neues findet. Aber dann kommt so ein scheiß Endgegner. So im späteren Verlauf, der da so in so einer Art Disco wohnt, und so eine Art russischer Zuhälter, Superkönig, Pimp, sonst was. Und dieser Endkampf ist super scheiße, der lädt sich immer wieder nach auf die Energie, und dann kommen Gegner aus allen Seiten und man selber hat kaum was, und boah, ist das frustig. Sowas mag ich ja nur gar nicht.
Ja.
Ändert die Wertung aber nicht, weil es war vorher schon so unausgeglichen. Also dieser Bosskampf macht es nicht kaputt. Dann habe ich noch Alan Wake gespielt, und Alan Wake, ich habe selber repetiert. Ich will dazu, also ich habe auch Angst, bei Alan Wake zu sehr auf meine eigene Meinung einzugehen, weil ich ja weiß, dass die eigene Meinung nicht so geschätzt wird. Haben wir bei deiner Kolumne gesehen. Deswegen möchte ich auch gar nicht so viel
bei
Alan
Wake. Und auch beim Red Dead Redemption Test, wo es sehr viele gestört hat, dass er keinen 10 von 10 gehabt hat. Mhm. Sag ruhig.
Ja, Alan Wake, wie gesagt.
Na, Daniel hat ja jetzt bewiesen, dass er besonders tolerant ist.
So. Ich muss mich da ein bisschen quälen jetzt gerade. Also Alan Wake ist echt ein Spiel, wo man so sagen muss, okay, ich spiele jetzt mal weiter. Also auch gerade in der Auswahl, so wenn man halt Red Dead Redemption noch hat oder eben mal schnell eine Runde Split Second oder Blur, dann nochmal Alan Wake wieder. Ich muss sagen, ich hatte jetzt diese Ragnarok Disco Stage Mission, oder wo man halt auf so einer Bühne ist und da überall Feuerwerkskörper abgebrannt werden und man gleichzeitig halt wieder so Welle nach Welle von Zombies abwehren muss. Das fand ich ganz cool inszeniert. Ich fand es auch witzig, dass Rockstar, Quatsch, dass Remedy da eben wieder quasi so in seinem eigenen Universum bleibt und dieses Ragnarok-Thema wieder aufbaut, was er bei Max Payne ja schon drin hat.
Ich wollte mich gerade nachfragen,
ob du da was verwechselst.
Das ist ja cool.
Nee, ich verwechsel da nichts, du Affe.
Ja.
So. Ja. So ein bisschen Black Hawk und Black Hawk. Ja,
nur weil du ständig Vaginas mit Männerpopos verwechselt, heißt das nicht, dass wir das gleiche Problem mit Spielen haben.
Ja. Nee, also das fand ich ganz cool, aber als danach dann wieder gleich wieder nach dem alten Schema weiterging, also wirklich, ich finde es wirklich atmosphärisch toll, super, aber ich finde das eigentlich, das Spielen ist halt so ermüdend, weil es halt immer so anleuchten, schießen, anleuchten, schießen, anleuchten, schießen. Ich werde nicht so richtig warm mit dem Spiel. Ich finde es auch dann teilweise in der Presse ein bisschen überbewertet, aber das ist meine subjektive Meinung. Ich möchte jetzt nicht gescheinigt werden von den ganzen Xbox-Usern da draußen.
Na, ich frage mich halt nur aus meiner Sicht auch, wenn wir jetzt Alan Wake nur 9 von 10 gegeben hätten, wie das viele fordern, dann, also für mich ist da einfach der Abgrund zu einem Red Dead Redemption zu groß, zu einem auch zu einem Uncharted zu klein, auch zu einem Uncharted. Also was mir Uncharted 2 alles zu bieten hat, auf einem konstant super hohen Level, Der kann Alan Wake. Nee, ich habe das eben falsch schon gesagt. Ich weiß,
ja, jeder weiß, was ich meine. War so komisch.
Ja, aber es ist, nee, es ist eben so.
Aber, was er meinte.
Ja, der Alan Wake hat einfach zu wenig zu bieten. Zwar auch einige geile Sachen, aber zu wenig. Aber ich sag auch, ich habe mal kurz überlegt, ganz kurz.
Ganz kurz.
Also in so einer ganz dunklen Stunde, wo es mir gar keinen Spaß mehr gemacht hat, weil es einfach zu identisch wieder alles war, ob ich eine 7 von 10 draus mache. Weil es gab ja auch Kollegen, die es gemacht haben, tatsächlich.
Ja,
nur die von Eurogamer.
Ja. die
Schwänze ist erlauben zu können. Wahrscheinlich hat man ihnen die Schwänze schon mal abgeschnitten als Strafe für irgendeine Wertung, deswegen müssen sie sich vor nichts mehr fürchten.
Und bauen mit ihren Eunuchenstimmen wieder in die Tasten.
Ja, nee, aber was letztendlich dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, nee, es ist schon eine kleine 8 von 10, ist natürlich abseits davon, dass es doch stellenweise sehr geil aussieht, dass in den Bereichen, wo es wirklich stark ist, zum Beispiel bei der Story, ich finde die Story super und ich finde es auch cool, wie die so ins Spiel eingeflochten ist. Das ist eben was die meisten anderen Spiele, auch gute Spiele, schlecht machen. Und deswegen ist es halt, würde ich Alan Wake letztendlich immer noch vielen Spielen vorziehen, die eigentlich besser sind, aber sich halt alle gleichen.
Ja, wobei ich seltsam finde, dass die, ich finde die bei Remedy, die kochen so ein bisschen zu sehr im eigenen Saft. Also sie haben ja bestimmt keinen großen Spieler-Output, aber dieses ganze Schriftsteller, fiktives Werk wird Realität, Geschichte in der Geschichte, diese verschiedenen Ebenen der Erzählweise, die gab es bei Max Payne ja eigentlich auch schon. Also es gab ja bei Max Payne die ganz berühmte Szene, wo Max Payne sich selber sieht als Figur in einem Videospiel und sagt so, es kreisen Icons von Waffen über meinem Kopf und so. Also
diese, aber das war ja nur ein Gag.
Ja,
eben. Und ansonsten, ja, also die normale Handlung war jetzt, also finde ich jetzt nicht so...
Ja, aber es hat mich zumindest daran erinnert. Ja.
Ich finde aber, dass... Jetzt hat der Hannes mich gerade voll aus dem Konzept gebracht, weil er die gleiche Meinung hat wie ich.
Das ist
unglaublich.
Das ist wie wenn du Arsch. Das ist wie wenn du so eine teure Designerjacke kaufst und dann siehst du irgendeinen Penner auf der Straße,
Kappi,
der
die auch anhat. Kappi zum Beispiel. Nee, aber
Designerjacke,
das ist zu viel Sex in der City. Will er mich hier sabotieren oder was?
Wir da.
Nein, aber was ich super finde an der Handlung, ich weiß jetzt nicht, ob ich es so genau sagen soll, um nicht die Leute zu spoilern, aber wahrscheinlich hat jeder schon Alan Wake durchgespielt. Letztendlich wie die sich auflöst, warum diese ganzen Sachen, die er geschrieben hat, dann auf einmal, ich sag mal, echt sind und so, fand ich eigentlich schon ziemlich cool und auf eine Art schlüssig, die ich nicht erwartet hätte.
Darauf zähle ich ja noch.
Ja,
das kommt ja noch. Ich hoffe ja, das versöhnt ja noch ein bisschen. Aber da muss ich oft sagen, irgendwie finde, da kommt dann tatsächlicherweise auch in der Begründung der eigenen subjektiven Meinung doch oft ein bisschen zu viel Objektivität, was diese Wertungen angeht, ins Spiel. Und ich denke mir immer, so letztendlich ist das trotzdem irgendwo noch so eine Bauchentscheidung, wenn mir das Spiel halt super gefällt. So, ich reduziere das normalerweise auch nochmal so, dieses Wertungssystem, und stufe das dann innerhalb dessen an. Wie zum Beispiel immer mal die Cinema, die bloß so ein 5-stufiges Wertungssystem hatten, das eigentlich ziemlich sich ergibt. So. Die haben halt diese Höchstwertung und alles, was eins drunter liegt, ist halt auch noch sehr gut. Kann für andere noch spitzenmäßig sein, dann hast du so die Durchschnittssachen. Und so sehe ich das dann auch immer so. Entweder finde ich ein Spiel sehr gut oder ich finde das halt genial, dann kriegst du halt eine 9 von 10 und dann stufe ich da nochmal ab, irgendwie, es ist jetzt wirklich so richtig Hammer. Und deswegen finde ich auch nach wie vor so ein bisschen die 10 von 10 halt ganz schön extrem bei uns eigentlich, aber das ist ja auch okay, du hast es ja auch in der Kolumne erklärt, wie denn die Voraussetzungen für die Wertungen sind. So, aber irgendwie letztendlich bleibt die endgültige Wertung ja dann doch irgendwo eine Bauchentscheidung. Ich finde,
das stimmt ja auch, aber
das muss man dann halt anhand von schlüssigen Argumenten dann irgendwie oder seinen eigenen Argumenten dann ein bisschen bestätigen. Warum denn zum Beispiel auch, wie du da dir aufgeschrieben hast, objektive Faktoren zum Beispiel mal nicht so ins Gewicht fallen. Wie jetzt zum Beispiel, du hast ja auch Just Cause 2 angesprochen, das ist letztendlich, hat diese Welt von Just Cause 2 nicht ansatzweise wahrscheinlich so viel zu bieten wie GTA 4 und jetzt Red Dead Redemption. So, aber der Fun-Faktor war halt super geil, so, wenn man da sich richtig austoben kann. Mittlerweile ist es halt auch ein bisschen unspannender geworden, so, aber damals, oder das
ist ja nun mal halt... Was in deiner Kolumne auch angesprochen worden ist und was man oft vergisst, ist, dass es eben so eine zwei verschiedene Welten so ein bisschen gibt zwischen mir als Hobbyspieler. Ich als Hobbyspieler interessiere mich für Spiele im Vorfeld. Ich sage mir, okay, diese drei Spiele zum Beispiel interessieren mich. Da lese ich alle News, ich finde die geil, ich finde die von vornherein schon geil. So, dann gebe ich 60 Euro aus, kaufe die mir und spiele die und beschäftige mich damit. Das heißt, ich gehe mit einer positiven Grundhaltung schon raus, weil ich das Spiel ja schon kaufe. Ich kaufe ja kein Spiel, was ich blöd finde. Diese positive Grundhaltung zu bestätigen ist oftmals dann einfacher als irgendwie eine negative Grundhaltung umzukehren. Als Spieletester erstmal
hast du einfach mehr Spiele, die du spielen willst oder musst, beziehungsweise, und du hast nicht auch immer gleichzeitig Lust auf alle. Es gibt ja zum Beispiel Spiele, auf die man zum Testzeitpunkt vielleicht gar keinen Bock hat, aber dann 2 Monate später, wenn man mal irgendwie in der Phase ist, wo man Lust auf diese Art Spiel hat, gefallen die einem plötzlich viel besser, weil man sagt so, jetzt will ich mal so einen Arcade-Racer spielen. Kann auch mal sein, dass man gerade in so einer Rollenspielphase steckt, wo man irgendwie 3 Rollenspiele spielt und sagt so, ich möchte jetzt aber lieber was mit Story haben. Also
habe ich jetzt gerade das Gefühl, jetzt, wo ich Red Dead Redemption so viel gespielt habe, habe ich unheimliche Lust bekommen, Borderlands wieder zu spielen.
Ja.
Weil das halt auch so eine offene Welt ist mit vielen Aufgaben und halt so ein bisschen dieses Western-mäßige, das ist ja auch in Borderlands drin. Obwohl die 7 von 10 jetzt nicht vermuten lassen würde, dass ich dieses auf einmal empfinde.
Aber als normaler, sagen wir mal, als normalsterblicher Hobbyspieler hast du immer die Gelegenheit, quasi das zu spielen, ausschließlich, worauf du gerade Bock hast. Mhm. Während du als Tester manchmal auch eben in Kauf nehmen musst, Spiele zu spielen zu müssen für den Test, den du eigentlich gar nicht, wo du keinen Bock drauf hast.
Andersrum funktioniert es ja aber genau. Genauso. Wenn du jetzt gerade mal so Bock hast auf so einen bestimmten Aspekt aus irgendeinem Spiel, so, deswegen guckt man ja auch mitunter mal einen Film, von dem man eigentlich weiß, dass der nicht so super ist, aber man möchte so halt, also man findet das Szenario geil oder so, und bei einem Spiel ist es ja ähnlich. Und dann denkst du dir halt so, ja, das ist ganz cool so, und dann macht es dir in dem Moment auch mehr Spaß, weil du über diese Macken mehr hinwegsehen kannst.
Also ich meine, es ist auch überschwer und deswegen finde ich, gehen da die Filmrezensionen immer einen guten Weg, und deswegen mag ich auch die Filmrezensionen zum Beispiel von Harry Knowles von Ain't It Cool News immer ganz gerne. Der Typ ist zwar so, dass er meistens immer so absolut überschwänglich auch Filme gut findet, die sich dann später so eher als nicht so herausstellen oder wo man selber nicht der Meinung ist. Aber was ich cool finde, dass er halt von vornherein sagt, okay, Subjektivität ist klar, aber er versucht von vornherein zu beschreiben, was er für ein Typ ist und wie er an den Film rangegangen ist, bevor er überhaupt gesehen hat.
Er zählt ja auch hinzu, dass er den ganzen Abend beschreibt, bevor er ins
Kino gegangen ist. Genau, das ist super wichtig für die Stimmung. Wenn ich schon sehe, dass zum Beispiel jemand sagt irgendwie, er geht zu Iron Man 2 rein und er ist ein super großer Fan von Iron Man, er fand den ersten Teil super und er findet meinetwegen auch Robert Downey Jr. ein ganz großer Fan und er hat so diese Stimmung und er findet auch diesen Iron Man Comic-Figur sogar geil. Und wenn er mir das alles so aufbaut, dann kann ich auch verstehen, wie er den Film findet. Und wenn ich jetzt eine ganz andere Meinung zu dem Film habe, kann das ja sein. Aber ich verstehe auf alle Fälle seine Meinung, wie er dazu kommt. Und ich finde das eben super wichtig. Und das geht bei manchen Kommentaren einfach verloren. Weil ich denke mal schon, dass gerade in den Testberichten oder so, auch bei uns und auch bei vielen anderen, die Redakteure immer versuchen zu sagen, warum sie Sachen gut finden und warum sie Sachen schlecht finden. Und das muss man ja nicht teilen als Leser. Mhm. Das muss man auch nicht gut finden oder so. Aber es muss nachvollziehbar sein.
Andererseits finde ich aber auch noch, ganz kurz, ist auch, dieses, dass die Wertungen an sich, habe ich manchmal das Gefühl, einfach überbewertet werden. So, wenn ich jetzt denke, so, ein Spiel macht halt einfach saumäßig Spaß und dann kriegt es von mir irgendwie eine 9 von 10 so. Aber das heißt nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, oft erwarten die Leute einfach dann auch gleich so ein Meisterwerk.
Ja, oder
so, dass das dann irgendwie so branchenbestimmend ist, dass dann eine 9 von 10 und das muss jetzt halt mir auch ewig im Gedächtnis bleiben. Aber es kann auch einfach, du legst es ein, es macht so viel Spaß. Und dann liest es wieder aus und hast es vergessen.
Es gab ja früher mal bei manchen Tests diesen schwachsinnigen Satz, wer dieses Spiel nicht mag, mag keine Computerspiele. Mhm. Und das ist ja das, was, glaube ich, viele im Hinterkopf erwarten, wenn sie eine 10 von 10 Wertung sehen. So nach dem Motto, Mario Galaxy muss jedem Menschen auf dieser Welt Spaß machen. Mhm. Natürlich gibt es 1000 Menschen oder 100.000 Menschen, denen das Spiel keinen Spaß macht. Denen die Comic-Art nicht anspricht, denen das zu kiddie-mäßig ist. Oder die grundsätzlich keine Jump'n'Runs mögen, weil sie lieber U-Boot-Simulationen und Pferdemanagement
spielen. Pferdeaufbauspiele.
Es soll ja nicht abwerten sein. Oder meinetwegen, es gibt auch Hardcore-Online-Shooter-Spieler, die eben nur sowas wie Counter-Strike, Call of Duty und sowas dann im Clan spielen und sonst was. Die können niemals eine 10 von 10 Wertung für Mario Galaxy zum Anlass nehmen, sich dieses Spiel zu holen. Das sagt die Wertung noch gar nicht.
Ja.
Deswegen, was auch bei der Kolumne natürlich zum Thema kam, warum überhaupt eine Wertung machen? Nun kann man sagen, okay, bei uns die Wertung fällt immer sehr schnell ins Gesicht, weil man sie oben gleich rechts sieht, bevor man überhaupt ein Wort liest. Das ist jetzt so eine Seitenlayout-technische Sache.
Aber die anders können wir, glaube ich, wirklich die meisten scrollen.
Die anderen würden scrollen.
Also ich würde es machen.
Ja. Das zeigt auch jede Google Map oder so, wenn du dir bei anderen Seiten das anguckst, wenn du so wie andere Magazine das machen, das so mehrseitig machst und so, dann landen die meisten Hits immer auf der letzten Seite, auf der Fazitseite, wo die Wertung steht. Klar. Aber ein Verdacht wurde halt geäußert von den Usern irgendwie, dass man diese Wertung macht, damit die Publisher was haben oder so. Das stimmt eigentlich gar nicht. Das ist ganz interessant, weil die Wertung ist auch nicht so, das ist witzig, weder die Redakteure bei den meisten Magazinen wollen eine Wertung geben, den Publishern ist es im Grunde scheißegal, was da für Wertungen sind, denn ist es zwar irgendwie leichter, weil sie mit Metacritic und sonst irgendwelche Summen am Ende haben, wo sie dann irgendwie den Erfolg in der Fachpresse besser abbilden können, aber im Grunde sind es dann doch vor allem die User, die eigentlich eine Wertung haben wollen. Es ist ja nicht von ungefähr, dass das eher so eine Nischen- und ganz kleinen Magazine wie die G oder so mal so einen ganz anderen Weg gehen können und sagen, wir geben einfach gar keine Wertung, wir sagen nur, G liebt dich oder G liebt dich nicht. Das ist ganz praktisch, aber das ist halt eben etwas, was auch so unter Videospiel-Feinschmeckern vielleicht ankommt. Aber ja, ich glaube, so die Masse will einfach eine Einordnung haben, eine schnelle Kategorisierung. Und
die ist ja auch so, wenn du auf Metacritic gehst, dann guckst du die Wertung an und die nicht mit der Masse mitschwimmen, sondern nach oben und unten ausbrechen, liest du die am ehesten durch. Ja. Also es ist auch ein bisschen so, okay, diese Wertung interessiert mich, deswegen lese ich mir jetzt auch die Begründung dazu durch.
Ja.
Und das hat man halt oft, gerade wenn, also ich würde es auch, wenn ich ein User wäre und ich habe so meine 10 Seiten, die ich besuche, würde ich mir jetzt auch nicht jeden Test durchlesen, sondern nur die, wo ich so denke, okay, die Wertung, da will ich jetzt mal die Begründung zuhören. Genau. Und das deswegen, aber ich glaube schon, dass die Wertung für die Publisher auch wichtiger sind, als du das gesagt hast.
Ja.
Also, weil sie vor allem direkt zum Release sagen, wo das Spiel irgendwie steht und wie das wahrgenommen wird und das ganz klar direkt auf den Punkt bringen. Und man hat auch schon von vielen Publishern, gerade so von so großen EA, fällt mir jetzt als Beispiel ein, da hat man das schon oft gehört, dass die ihren Teams halt klare Wertungsvorgaben geben. Oder auch Ubisoft. Diese Wertung wollen wir erreichen. Also das hat schon irgendwie
was Wichtiges. Ja klar, aber das, im Grunde bringt es das auch nicht, weil ein Ensemble-Studio haben gute Wertungen auch nicht geholfen.
Nee, klar.
Auf jeden Fall. Studios auch
das ist ja nun mal oft der Fall.
So eine Spiele, ich will jetzt gar nicht wieder die
Beyond Good and
Evil Geschichte erzählen, aber sowas wie Mirror's Edge oder so, auch Top-Wertungen.
Naja,
aber gute Wertung.
Ja.
Und ist ein super Spiel übrigens.
Aber grundsätzlich zu dem, was wir jetzt schon gesagt haben, finde ich, ist eigentlich so einer der Schlüsselfaktoren, den man verstehen muss, dass wir zumindest aus der Sicht von Area Games uns nicht zur Aufgabe machen. Also wir schreiben zwar für die Leser, aber nicht um die Wertungswünsche der Leser zu erfüllen, sondern um den Lesern unsere Meinung mitzuteilen. Und das ist eben das, was einige, glaube ich, die fühlen sich schlecht behandelt, wenn man nicht die Wertung gibt, die sie sich für das Spiel gewünscht hätten.
Ja, außerdem haben wir ja mittlerweile...
Das ist aber einfach die Enttäuschung, das kannst du ja erwarten. Wir bauen ja auch, also da hatte der eine User ja auch recht, so, wir sind ja auch immer ein bisschen mitschuld am Hype. So, ganz klar, aber diese Vorfreude kann man ja, weil wir ja auch immer noch Zocker sind, die kann man ja auch nicht so vermeiden. Aber allein schon, wenn dann jede kleine News über irgendein Spiel abgefertigt wird so und da wird sich dann wieder drüber zerrissen, schon, das wundert mich dann sowieso grundsätzlich, wie sich Leute so an kleinen Infoschnipseln aufhängen. Aber dadurch wird ja wirklich eine Vorfreude aufgebaut und da spielt, glaube ich, einfach viel Enttäuschung mit rein. So, wenn diese Wertung dann nicht erreicht wird. Bei mir ist es halt oft so, irgendwie, dass ich dann denke, hey cool, dann muss ich ein Spiel weniger spielen, weil es gibt einfach so viele. So, aber jetzt so gerade bei den großen Titeln und wenn Leute so ihre beliebten Serien haben, dann sind sie da schon, glaube ich, ein bisschen enttäuscht.
Ja, aber ich meine, wir sind ja zum einen sind wir halt Tester, die damit unter anderem das Geld verdienen, weil ich meine, die Tests sind natürlich der Hauptbestandteil von so einem Projekt wie Area Games. Da kommen noch ein paar andere Sachen dazu.
Menschenhandel,
Prostitution, Drogen, Waffen, all diese Geschichten,
mit denen man
wirklich Geld verdient. Aber
ach, deswegen bist du nicht mehr in der Redaktion hier.
Ich verstehe das auch immer nicht, warum dann das immer auch oft, manchmal aber nur in ganz geringen Fällen, warum das dann immer meistens auch so in persönliche Angriffe überartet oder so, weil im Grunde ist es halt eine Meinung, die man macht als Tester, man macht das als Dienstleistung und man versucht sie einfach nur gut zu begründen und man sagt gar nicht, dass diese Meinung allgemeingültig ist.
Es gibt ja auch objektive Sachen, über die man sich streiten kann, das ist zum Beispiel jetzt...
Alan Wake Tiering, Punkt.
Ja, also das ist so... Nee, aber ich meine sowas wie, es gibt einen in den Kommentaren, der hat sich unheimlich darüber aufgeregt, dass der Jo Hesse in seinem Red Dead Redemption-Test halt als Kritikpunkt aufgeführt hat, dass man nicht schwimmen kann. Also klar, ich finde es auch ein bisschen blöd, sobald du irgendwie ein bisschen zu tief ins kniehohe Wasser gehst, versinkst du plötzlich sofort. Ja. Und ich hatte auch schon Sachen, ich war auf so einem Steg und wollte da nochmal gucken, ob da eine Kiste liegt, bin dann, weil die Steuerung halt ein bisschen hakelig war, da reingefallen und konnte mich dann nicht irgendwie mal festhalten oder so und bin sofort versunken. Klar, ist ärgerlich. Es war aber im Test auch nicht so, dass das dazu geführt hat, dass das Spiel 9 von 10 bekommt. Das war einfach nur so ein kleiner Kritikpunkt, der da genannt wurde. Einfach nur genannt wurde, ja. Aber die anderen
Sachen. Wir übrigens ja auch früher Spiele wie Driver 3 lustig gemacht haben und was dann auch mit GTA 4 und so wieder behoben worden ist. Also da konnte der ja auch wieder
spielen. Aber die Sache ist einfach, dieser User sagt jetzt, ich bin eigentlich fast nie ins Wasser gefallen.
Ja.
Also kann der Tester auch nicht oft ins Wasser gefallen sein. Aber dass einfach da zwei Leute. Begründung,
dass es realistisch wäre für die damalige
Zeit. Das hat er ja auch gebracht. Das ist auch nicht ganz verkehrt. Aber dieses grundsätzliche, dass einem beim Spielen auch ganz objektiv andere Sachen passieren können oder dass man ein Spiel auf andere Art einfach spielen kann. Gerade so ein
vielfältiges Spiel
wie Red Dead Redemption, ja. Es kann sein, dass dem einen Bugs begegnen, die der andere niemals zu sehen bekommt. Oder einer. Ja, so solche Sachen
aber halt. Ich denke oft, das liegt daran, dass viele dann den Test tatsächlich noch nicht so gelesen haben. So, also wirklich nur das Fazit lesen und die Wertung.
Ich glaube, so, in dem Fall war es wirklich eher so,
dass. Sonst, also wenn das wirklich gut argumentiert ist, können da wahrscheinlich die meisten dann mitgehen oder das zumindest verstehen. Aber ich glaube, oft denken die dann mitunter auch, man ist jetzt irgendwie, entweder man will eine Arschlochwertung geben, so. Kommt ja nur mitunter vielleicht auch mal vor, so, weil man dann irgendwie auch wieder in einer schlechten Stimmung ist und dieses Spiel halt einfach einen von vorn bis hinten langweilt. So, war bei mir zum Beispiel bei Red Steel 2 so. War jetzt aber keine bewusste Arschlochwertung, ich fand das Spiel halt wirklich langweilig. Genauso gut kannst du denken, wenn du jetzt eine zu gute Wertung kriegst, die anderen nicht nachvollziehen können, dass wir irgendwie von Publishern gekauft wurden.
Ja.
So, und das ergibt sich aber dann wirklich wahrscheinlich nur, also, oder kann meiner Meinung nach nur entstehen, wenn du wirklich den Test nicht liest, beziehungsweise in diesem Test das nicht vernünftig argumentiert ist, diese Wertung.
Ja.
So. Also,
ja.
Das war jetzt eine neutrale Sache.
Also, wie gesagt, wir wollen das auch Thema jetzt nicht über 2 Stunden im Podcast auswälzen, weil ich denke mal, die Kolumne von Daniel hat da die Punkte gebracht. Und was ich halt super daneben fand, ist, wenn irgendwelche User dann wieder Weinerlichkeit oder sowas vorwerfen, weil bei einer Kolumne, das ist ja nur gerade der Witz, dass man einfach mal seine Meinung frei von der Leber wegschreibt. Und das hat ja nichts mit Weinerlichkeit zu tun, also im Gegensatz. Also, ich finde dann auch wieder scheiße, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn immer so eine Grundaggressivität im Internet herrscht, die sonst nirgendwo herrscht. Ja. Also, weißt du, wenn du dich mit irgendwelchen Leuten, egal welche du kennst, ja, ob das irgendwelche Freunde sind, die du zum ersten Mal in der Bar triffst oder in der Uni oder sonst was, über Spiele unterhältst, sind es immer nette Unterhaltungen. Ja? Bloß im Internet muss immer gleich so eine Grundanpisserei, also nur auch wie gesagt nur bei Minderheiten, das sind ja immer nur kleine Gruppen und so, aber irgendwie diese ganzen Frustrationen, die diese Leute immer ins Internet tragen, das ist ein bisschen nervig, aber hey, okay, das wissen wir alle, wir machen das seit 10 Jahren mit der Seite und so ist nun mal das Internet. Eben, aber schade ist es halt schon und man merkt halt, da muss man eben wieder sagen, dass eben so eine Plattform wie der Area Bazaar, wo man sich mit seinem realen Namen anmeldet oder Facebook, wo man in der Regel mit seinem realen Namen unterwegs ist, da eben immer irre disziplinierend wirken. Ja. Und ja, gut, das nur so als Anregung. Also Anonymität, finde ich, bringt meistens eher so die Schattenseiten. Also
das einige gar nicht verstanden haben, was eine Kolumne ist, das kam da wirklich ganz stark zum Tragen, weil es ist ja auch so, man sucht sich ein Thema raus und versucht einfach mal so ganz ausführlich und komplett seinen Standpunkt darüber hinzulegen und um das einfach mal zu erklären. Das war nämlich der Hauptgedanke war nicht, ich weine jetzt, weil alle irgendwie bei Red Dead Redemption sich aufregen, also nicht alle, aber viele oder immer noch Leute sich über die 10 von 10 von GTA 4 anpissen, sondern ich möchte einfach nur mal erklären, dass es da gewisse Grundsätze gibt, bei denen man scheinbar total immer aneinander vorbeiredet. Ja, weil bei vielen habe ich das Gefühl, dass die auch so ein gewisses, um es mal ganz hart zu sagen, Grundverständnis nicht haben, was man mitbringen muss, um sich kritisch zu äußern.
Ja, also sowas wie zum Beispiel irgendwie auch mal ein Auseinandersetzen mit Argumenten und diese Argumente einfach auch mal zur Kenntnis zu
nehmen. Ja, du kannst ja auch nicht sagen, ich werde jetzt hier in Deutschland Politiker, und aber ich richte mich nach den Grundsätzen der Diktatur.
Ja, das ist immer so, ich finde, bei Meinung ist so manchmal so, wenn man sagt so, okay, also ich glaube, in dieser Box sind Murmeln, weil wenn ich sie schüttle, dann rasselt es, und der Nächste sagt, ich glaube, da drin ist aber ein Igel. Und ich glaube, da sind keine Murmeln
drin. Und dann sagt
er hat kein Gegenargument.
Nee, er sagt eigentlich
was anderes.
Es kann nicht sein, dass da Murmeln drin sind, weil ich das nicht denke.
Ja, ja, genau.
Das ist die Argumentation. Ja, ja,
aber genug von Murmeln, Leute.
Ja, andererseits muss man auch sagen, mitunter entsteht ja
ich
auch
ganz... Ich sagte genug ganz von Murmeln.
Vernünftige Diskussion. Ich wollte noch mal ein bisschen...
Ja, natürlich.
Klar, haben.
Ja,
also da
bringt also du bist ja hier Mr. Scheißmeinung.
So. Ja,
genau. Und der Johannes, den braucht man gar nicht erst hören.
Ja.
Mit dem seine Meinung ist immer scheiße.
Das kann nicht sein, was er sagt. Und es waren auch... bei der Kolumne halt noch ganz, ganz gute Argumente. So, also für wie wieder.
So. Ja, es gibt, glaube ich, nur. Das ist ja auch oft ein Missverständnis, wenn Leute sagen, so, okay, jetzt heult der Daniel in seiner Kolumne aus, aber der Johannes kriegt im Podcast immer eins aufs Maul wegen Mr. Scheißmeinung. Das ist schon so, dass was ein bisschen was anderes ist, wenn wir hier zu dritt sitzen und weil wir reden auch vor und nach dem Podcast miteinander und da reden wir genauso. Und das ist bei uns einfach so eine Art
Unterhaltung.
Nein, aber dass wir uns alle ganz doll lieb haben und ganz doll Respekt voneinander haben, das ist ja irgendwie klar. Bloß, das ist nur mal so unser Stil, so miteinander zu reden und sich uns gegenseitig Opfer oder sonst was zu nennen.
Und ich gehe dann nachher wieder nach Hause, um zu weinen.
Ja. Ja, ja. Das ist doch scheißegal, du Penner.
Ich habe auch eine Kolumne. Ihr habt euren Alkohol.
Ja. Nee, nee. Aber jetzt haben wir, glaube ich, das Thema auch wirklich durch. Ja, und wir wollen ja auch
die... Ja, wahrscheinlich einige Podcast-Hörer auch denken, ich habe doch schon die Kolumne gelesen.
Nee, das ist ja das Gute, wir müssen jetzt nie mehr drüber sprechen oder irgendwelche Comments schreiben. Wir können einfach nur sagen, so zack, liest ihr das mal durch und da haben wir alles...
Das, aber auch
das Manifest ist das, geschrieben.
Das war auch so eine krasse Haltung, so von fortan, irgendwie, wenn irgendeiner was gegen die Werbung sagt, ja, hier Link drunter. Ja. So, ich rede nicht mehr mit dir.
Ja, aber es ist auch so, weil es gibt im Grunde nur diese zwei User. Erstmal die hochintelligenten User, die das schon längst alles begriffen haben, ja, und die einfach nur mit dem Kopf schütteln und sagen, was, solche User, wie du hier beschrieben hast, gibt es wirklich? So, dann gibt es die anderen, die werden es, glaube ich, nie lernen. Nee. Und das weiß man jetzt einfach. Das sind zum Glück nur ganz wenige. Aber
es gab ja auch Leute vor 400 Jahren, die steif und fest behauptet haben, die Erde wäre eine Scheibe.
Ja.
Und die haben damals auch nicht auf
Argumente gehört. Und so habe ich mich aber auch in der Vergangenheit oft gefühlt, wenn es nie mir darum ging, in so einem Dialog mit so einer Person zu sagen, wer jetzt recht hat oder wer nicht hat, sondern einfach nur zu erklären, dass es Meinungen gibt und auf welchen Grundsätzen diese Ansicht basiert, ja. Und es war genauso, man hat sich so gefühlt, als würde man erklären, warum die Welt eine Kugel ist. Und er kommt immer wieder an, nee, aber das ist eine Scheibe. So, ja, das ist einem die einfach nicht erklären können.
Weißt du, auch wenn du am Horizont Schiffe siehst und die verschwinden am Horizont,
es ist eine gebogene Scheibe.
Oder so. Ja, nee, ansonsten habe ich seit gestern Super Mario Galaxy 2 in den Händen und gespielt und er hat natürlich sofort wieder Spaß gemacht und kann dazu, glaube ich, erst nächste Woche was sagen und da kann dann vielleicht auch der Johannes was sagen, nachdem wir unsere Super 3 extra E3 Podcast hatten, dass ich...
Guckst du mir gerade auf den Schwanz?
Nee, ich habe ja meine Mikroskopbrille nicht dabei. was ich sagen wollte, dass was ich sehr gut finde, ist, dass es eben jetzt eine kompakte, einfache Oberwelt gibt, wo man also quasi diese Galaxien auf so einer Karte abwandert und sozusagen nur mit einem ganz kleinen V-Mode-Klick. Denn ich fand, das hat mich super genervt, diese Sternwarte-Technik, dass man da so viel rumlaufen musste und dass man, ich finde, das ist jetzt wieder so rein subjektiv, man hat immer das Gefühl, man verpasst da was oder man ist da irgendwie, also es fühlt sich immer so, also wenn ich eine Karte habe, sehe ich auf einen Blick, was ich so erforschen kann, wo ich hinlaufen kann und wenn ich so eine freie Welt habe, so mit Hubs, wo ich so hingehen kann, dann finde ich das immer so ein bisschen... Da fühle ich mich immer so ein bisschen so orientierungslos, also wie Daniel, wenn er aus seiner Wohnung kommt. Und deswegen finde ich auch den Multiplayer-Teil teilweise bei Red Dead Redemption so irgendwie extrem verwirrend, weil ich dann in so einer offenen Welt Lobby bin und nicht genau weiß, was ich machen soll. Heile abgebrochen. Aber das war's von mir. Mehr habe ich nicht gespielt. Ich habe ganz viel auf dem iPhone noch dieses Swords and Poker gespielt, aber das ist
nicht mein Thema. Hast du nicht Carcassonne gespielt?
Ja, Carcassonne wollte ich ausprobieren, weil das so viele davon geschwärmt haben und das ist bestimmt eine ganz liebevolle Umsetzung, aber ich begreife dieses Spielprinzip. Also ich begreife es schon, aber ich begreife den Spaß nicht.
Ja.
Also diese Karten aneinander zu legen. Ja. Ich verstehe es nicht so richtig. Also da habe ich mich dann immer wieder meinem Sword und Poker zu... Und das ist echt unheimlich, weil da habe ich nämlich gestern, weil ich mit der Bahn gefahren bin, das in der S-Bahn weitergespielt und das kann man ja auch schön aufleveln. Also man kann irgendwie alte Maps nochmal spielen und nochmal spielen und nochmal spielen, nur um Punkte zu sammeln, um sich dann das geilste Schwert und das geilste Schild zu holen, was die Multiplikatoren der einzelnen Pokerkarten erhöht. Bla 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 bla. Aber das Lustige war dadurch, dass ich es eben so lange jetzt in der U-Bahn gespielt hatte, dass ich, als ich zu Hause war, obwohl ich dann wieder meine Xbox hatte und alles andere, dieses scheiß iPhone-Spiel weitergespielt habe auf der Couch, weil ich da weiterkommen wollte. Also...
Ja, das ist das Picross 3D-Prinzip.
Ja, da bin ich schon weiter als du, mein Lieber.
Bei Picross 3D?
Ja, ich bin bei 172 gelösten. Und? Wo bist du, mein Lieber?
Du bist weiter als ich.
Ja.
Ich habe das jetzt auch ewig nicht mehr gespielt.
Ja, ich spiele es eigentlich immer wieder.
Ja, Alex, sorry, aber ist deine Meinung.
Ja.
Ich sehe das anders.
Okay. Johannes hat mehr.
Was hast du denn gespielt?
Wen meinst du denn jetzt?
Ist mir scheißegal, wer sich angesprochen fühlt.
Der, wie meinst du denn jetzt gesagt hat?
Nee, ach, ich habe...
Ich glaube, ja, lacht er wieder.
Ach, ja, wenn ich sage, weil ich mal zwischendurch kurz gespielt
habe, kriege ich wieder
eins auf meine Retro-Fresse. Ne, ich habe wirklich nicht viel gespielt. Ich hatte irgendwie neulich ein bisschen Bock durch Sin and Punishment 2 auf Ikaruga und habe das mal wieder eingelegt.
Für die Dreamcast oder was?
Nee, für den Gamecube. Also habe es auch noch nie gespielt.
Ja,
ich muss sagen, es ist schon geil, weil es halt super geil designt ist, aber irgendwie ist es nicht so mein Shoot'em-up. Ich mag total Shoot'em-up, so habe ich beartet, halt damals war ich süchtig, ich habe das wie im Rausch gespielt. Ich weiß nicht so, ich habe bei Ikaruga nicht so schnell das Gefühl, dass man gleich besser wird. So. Ich meine, letztendlich, wenn du so viele Leben verloren hast, musst du ja immer wieder von vorne anfangen. So, und man weiß schon, was kommt, du musst ja das mal alles auswendig lernen, passiert ja immer dasselbe, ist ja eigentlich ganz cool. Aber irgendwie ist das halt auch dann trotzdem weiterhin noch so extrem fordernd durch diesen ganzen Kugelhagel. Irgendwie und
das war mein Problem.
Da habe ich dann nicht so viel. Ja, da habe ich dann auch nicht so viel Motivation, das irgendwie weiterzuspielen und ja, das wieder reinzugehen und keine Ahnung, ist was anderes als ein Spiel wie, was weiß ich, Shinobi 3, habe ich vor einer Weile mal gespielt in dieser Mega Drive Collection. Das ist halt ganz cool so, weil da spielst du dann die ersten paar Level durch oder sagen wir mal das erste Level und dann stirbst du irgendwann und musst wieder von vorne anfangen. So. Aber du wirst im ersten Level irgendwann so gut, dass du einfach die Leben behältst so, und aber trotzdem alle Extras kriegst und so quasi so eine Choreografie abspielst auf dem Gamepad. Aber das war Ikaruga irgendwie nicht so. Es war eigentlich auch bei Art halt nicht so, aber das war irgendwie noch nicht ganz so gnadenlos. Also das Spiel fickt
sich halt einfach echt. Ich habe mir das Ikaruga ja auch auf Xbox Live geholt. Das gibt's ja da auch. Und das ist auch das mit diesen zwei Farben. Weil du mich so angeguckt hast.
Ich wollte gerade
was Xbox Live ist. Hey, also.
Ich musste gerade noch an Ikaruga LOL denken, weil ich hatte damals irgendwie die News geschrieben.
Ja, gut, aber siehst du diesen... Das
hätte ich das wirklich mal erklären können, weil
du verstehst es. Du sagst einfach, wenn du so einen Blick mir gegenüber machst, dann sprechen. Unsere
war ein bisschen geil.
Unsere sehenden Zuhörer, die können das natürlich sehen. Die wissen dann, warum ich auf einmal in Stocken komme. Unsere blinden Zuhörer,
die sind irritiert. Die hören unsere Stimmen und sehen unsere Gesichter.
Genau. Aber dann dieses Ikaruga, das ist genau das, was du erzählt hast und ich bin so jemand, ich liebe diese Spiele eigentlich, weil ich solche richtigen Arcade-Sachen total mag und ich finde immer, ob das jetzt R-Type ist oder Ikaruga oder unzählige andere, die sind immer so fantasievoll, was das Weiterdesign der Levels angeht. Also da kommt immer irgendwas Neues, ja, und das ist immer so voll abgedreht, was da passiert.
Aber das ist aber trotzdem mit so einer einfachen Mechanik.
Genau.
Also Parodius geht eh nicht.
Nee.
Ja gut, das war ja vom Stil
her so
lustig, aber die sind ja in ihrem Design vom Level her lustig und ich finde, der Sin & Punishment
die Musik
treibt das sowieso
auf die Spitze. Aber das Schlimme ist, genau das, was du gesagt hast, aber ich bin jetzt so geschockt, weil ich habe es immer versucht, das, was du gesagt hast, in Sprache zu fassen. Ich konnte es nie. Ich habe immer versucht, den Leuten zu erklären, warum ich dieses Spiel irgendwie nach ein paar Versuchen abgebrochen habe. Aber das ist es. Du kannst es, selbst wenn du die Level kennst, ist es keine Garantie, dass du besser wirst.
Ja,
weil das ist einfach so, dich... Das ist so, als wenn du versuchst, vom dicksten Menschen der Welt im Dünnschiss auszuweichen, wenn du direkt unter ihm stehst. Also ist es. Wenn er den ganzen Tag Kidneybohnen gefressen hat.
Was guckst du eigentlich für Filme? Wie kommt dir solche Bilder in den Kopf?
Tja, das ist, weil ich dir
gegenüber sitze. Wahrscheinlich bist du so mit dem Spiegel unterm Arsch auf dem Stuhl. Weißt du? Einfach nur, um dich inspirieren zu lassen den ganzen Tag lang. Du hast doch so ein 10-Finger-Schreibsystem, damit du den Blick gar nicht erst hochmachst.
Reicht mir schon einmal am Tag, deine Mutter zu treffen.
Ja! Spiele, Leute!
Daniel hat noch nicht erzählt, was er gespielt hat.
Ja, also ich habe echt fast die ganze Zeit Red Dead Redemption gespielt und muss sagen, ich habe viel in meinem Leben vernachlässigt, was ich eigentlich machen wollte.
Körperpflege zum Beispiel.
Ja, das auch. Aber auch...
Deine Mutter schreit auch wieder, das
mal wieder. Ja. Nein, es hat mich echt gepackt, aber...
Dein Vater übrigens auch, aber...
Das Coole ist, nicht auf so eine böse Art. Ich fühle mich, also bei anderen Spielen ist es oft so, ich bin zwar süchtig nach denen, aber ich merke beim Spielen, dass es mir nicht gut tut. Und das ist eigentlich mich immer mehr anstrengend, hier zu spielen. Aber Red Dead Redemption ist echt wieder so geil.
Du meinst wie Diablo 2?
Nein, aber
so... Spielst du World of Warcraft oder diese
World of Warcraft 80 oder sowas. Genau, weil du hast bei World of Warcraft oder so immer so das Gefühl, du machst halt, du arbeitest, das ist das. Du arbeitest so ein bisschen, das
macht
so
voll Spaß. Hast du noch nie lange gespielt, oder?
Ja doch, natürlich.
Ja, doch, natürlich, ja, aber es waren da deine
Heimat. Zwei Charaktere.
Hast du da zwei auf Level 12 oder so?
Nee, Level 50 und Level 12 oder 13. Genau. Ich habe dann in der Zeit nicht mal so viel gespielt.
Weil es nie passiert.
Ja.
Ich bin anderer Meinung.
Ja.
Ich glaube das nicht.
Nein, aber Red Dead Redemption ist einfach saugeil. Vor allem finde ich es so klasse, dass man immer weiterkommt und die neuen Sachen, die man entdeckt, die fühlen sich nie so an, als wenn das Spiel sich jetzt nur noch so zäh strecken würde und man sieht nicht wirklich was Neues, sondern nur so neue Gegenstände, die genauso sind wie die alten, sondern auch das dritte Gebiet, wo man dann am Ende hinkommt, das ist nochmal eine komplett andere Landschaft und du bist wieder richtig begeistert davon, als wenn du ein neues Spiel bekommen würdest.
Muss es sein.
Und was ich auch lange nicht mehr erlebt habe, ist, als ich gestern durch die Wälder gestriffen bin, und Bären gejagt habe, hatte ich meine Fenster offen.
Die musste bloß
pflücken. Und im echten Leben ist durch die Fenster der Wind reingekommen und es war voll das krasse Erlebnis, weil das echt so wie direkt aus der Spielwelt wirkte. Also das war so ein krass atmosphärischer Moment.
Als hättest du so ein Philips Ambilight-System mit Ventilatoren.
Nein, aber da muss auch das Spiel richtig gut sein, dass du dann halt so wirklich denkst, das würde aus dem Spiel kommen. Das ist cool.
Oder man muss schon ziemlich realitätsfern sein, um zu denken, dass es
aussieht. Aber in Red Dead Redemption macht es mir selbst Spaß, stundenlang bestimmte Tierarten zu jagen, die ich gerade halt für diese Challenges habe.
Die du gerade mal ausrotten willst.
Ja, ist wirklich so. Die Büffel, die wachsen ja, glaube ich, nicht nach. Also, du kriegst ja auch ein Achievement für, wenn du den letzten Büffel tötest.
Büffelhoden, das sind Äpfel.
Nein, das ist einfach... Es ist einfach ein geiles Spiel. Aber mein großer Kritikpunkt ist die Story.
Du kannst nicht schwimmen.
Nein, das nicht. Die Story, weil ich finde... im Gegensatz zu GTA 4 ist es halt ein bisschen blöd, dass die Figuren von Anfang an immer gleich sind und sich nie irgendwie weiterentwickeln und dass dieses Story-Arc, dass er seinen alten Kollegen jagt, Das ist immer gleich. Und
hast du Informationen?
Da gibt es ja, keine Änderung. Genau. Er kommt immer zu einer anderen Person. Teilweise hat er gar keinen Grund, eigentlich zu diesen Personen zu gehen und die um Hilfe zu bitten. Er geht einfach wahllos zu irgendwelchen Leuten hin und die sagen immer, ja, ich kann dir helfen, aber du musst erstmal was für mich tun. Und du hast immer das Gefühl, die verarschen ihn, die nutzen ihn nur aus. Er muss dann 100-mal sein Leben riskieren, indem er sich in Kriege begibt.
Wobei das das Rockstar-Prinzip ist im Grunde.
Ja.
Also Niko Bellic ist ja genauso. Also der,
aber der ja, ist ja nicht so ein Verbrecher.
Aber so, also mir fehlen da immer so, ja, ja. so richtige, so, dass sich für ihn die Sache weiterentwickelt oder dass sich für ihn so die Geschehnisse irgendwie verändern. Das ist immer. Es hat wirklich mehr, versprüht mehr das Gefühl, dass jede Mission so eine einzelne Geschichte für sich ist. Oder halt dieser mexikanische Aufstand ist eine Geschichte für sich und das mit der Bonnie ist eine Geschichte für sich.
Ja.
Aber seine Geschichte, John Marstons Geschichte, die kommt immer viel zu kurz, finde ich.
Er ist ja schon ein fertiger Charakter. Was ich ja witzig fand, ist, dass es manche Spekulationen gab, ob er eigentlich der Charakter aus Red Dead Revolver ist. Das Problem ist, glaube ich, dass der Charakter aus Red Dead Revolver, ich weiß gar nicht, der wird ja gar nicht genannt vom Namen mehr, oder? Der heißt irgendwie Red Dead, glaube ich. Aber ich muss, da will ich jetzt mich nicht zu sehr aufs Glatteis wagen.
Aber die haben eigentlich nichts miteinander zu tun.
Ja, das Witzige ist bloß, wenn man sich die Bilder anguckt, die Covers, haben die beiden diese Narben auf der Wange, die ja recht charakteristisch ist. Dass man meinen könnte, es wäre dieselbe Figur. Ja, aber
Kratos hat die auch.
Ja, Kratos ist ja auch mal derselbe. Also, aber okay, klar, ich weiß, was
du meinst. Ziel hat die auch.
Ja, das sind keine Narben, das ist irgendwie so eine Giftgasattacke.
Ja, stimmt.
Aber nee, ja, sehr schön.
Versucht deines Mutter zu ficken.
Da fällt mir einfach alle ein.
Pickel gleichzeitig
gepflegt. Falls noch keiner was zu spielen hat, dann würde ich gerne sozusagen Spiele und News miteinander verbinden. Und zwar kam mir heute auch das Muster an, was ich der Johannes gleich geben kann, zu Metal Gear Solid Peace Walker. Das finde ich aus zwei Gründen ganz interessant, weil es ein PSP-Spiel ist.
Weil es wie Peace Walker klingt.
Ja.
Weil es ein PSP-Spiel ist. Ich habe den Titel schon tausendmal gelesen und ich habe das auch gerade gedacht, bevor du das kurz gesagt hast.
Ich kenne, ja, das ist mir jetzt immer so, wenn ich diesen komischen, dieses Spiel Enslaved sehe, was Dani auch in der Vorschau hatte, was ja das neue Spiel ist, immerhin der Heavenly Swordmacher, denke ich jedes Mal, wenn ich nur das Bild sehe, langweilig würde ich nicht lesen, weil ich denke immer, Enclave steht da. Mhm. Und Enclave ist ja mal dieses Uraltspiel auf der Xbox damals, was es ja jetzt nochmal für ein Wii nochmal neu aufgelegt werden soll. Aber wir waren bei der PSP und das Witzige an Metal Gear Solid Peace Walker ist ja, dass diese Woche, auch passend kurz vor der E3, nochmal die Meldung kam, dass Sony quasi jetzt die Restbestände der PSP Go an den Mann bringen möchte und quasi verschenkt, weil jeder, der seit dem 1. April eine PSP Go gekauft hat, bekommt 10 Spiele umsonst.
Mhm.
Das ist ein Line-Up, was jetzt gar nicht...
Damit hast du alle guten PSP-Spiele.
Wenn
die Auswahl frei ist.
Die Auswahl ist natürlich nicht frei. No. Nicht, dass du dir da gleich der God of War, Challenge of Olympus, Plus Ratchet & Clank und so zusammenstellst. Es sind ein paar gute Sachen dabei, wie meinetwegen relativ gut. Also das Gran Turismo ist jetzt nicht so geil auf der PSP, aber es ist ein Jack & Dexter dabei und es ist FIFA WM dabei, Assassin's Creed. Es ist genau, sind da ein paar aktuelle Sachen dabei. Aber auf alle Fälle sind es ja 10 Spiele und Wipeout Pure ist zum Beispiel dabei, was auch kein schlechtes Spiel ist. Und die alle für die PSP Go liegt aber noch bei den Händlern meistens so, wenn man ganz viel Glück hat, bei 150 Euro, in der Regel eher bei 190 Euro, aber bei 10 Spielen und die liegen ja ungefähr alle so zwischen 10 und 19 Euro, das passt schon. Kriegt man die PSP Go quasi umsonst, aber man merkt ja auch schon so das Feedback der Leser oder so, interessieren tut es trotzdem noch keinen. Zumal man
ja, ich hab ja mal drüber, als ich von dem Angebot gehört habe, drüber nachgedacht, weil ich eben aktuell kein Handheld habe.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich auch, ja.
Und vor allem, weil ich fand im Grunde das Prinzip, erstmal, dass man so zusammen und aufklappen kann, fand ich immer cool, diesen Schiebemechanismus. Und das mit dem Downloaden, auch wenn es genug Gründe dagegen gibt, für mich fand ich es eigentlich nicht so unpraktisch, weil ich wollte jetzt mir auch nicht so viele Spiele kaufen und die dann alle immer so da drauf zu haben, die ich gerade zocke, fand ich eigentlich ganz praktisch. Aber erstens, die PSP2, also wenn die jetzt nicht auf der E3 angekündigt wird, werde ich verrückt. Und wenn die nicht kurz darauf auf der TGS angekündigt wird, werde ich auch verrückt. Und oder zumindest auf der nächsten E3, das wäre dann auch so eine kurze Zeitspanne, aber sie würde auf jeden Fall kommen, also da gab es schon zu viele Informationen drüber. Testmuster. Wir kriegen ja, wenn dann, die UMDs und keine Download-Codes.
Ja.
Und das ist dann als Redakteur natürlich deprimierend, wenn du dann weißt, es kommen zwar Spiele umsonst rein und
die nützen dir bloß nichts.
Die nützen dir nichts, also das... Deswegen.
Ja, das ist jetzt ja sehr, sehr altruistisch von dir gedacht, aber
ich weiß.
Was mich noch daran reizen würde, ist, dass für mich die PSP Go im Grunde halt so eine Art PlayStation One für unterwegs ist. Und das Einzige, was ich mir da aufladen würde, wären halt die ganzen PlayStation One-Titel, klar.
Ach so, auch,
ja, klar. Ja, aber ich würde mir halt die ganzen PSX-Titel runterladen. Das
stimmt.
Weil, was mich sehr reizen würde, und das wäre schon fast dann das ganze Komplettpaket, wäre halt Final Fantasy 7, 8 und 9 für unterwegs. Weil ich muss sagen, die sehen auf diesem kleinen Display auch irre gut aus. Ja. Wenn man die jetzt auf der PS3 spielt oder so, dann sieht das natürlich größer aus auf dem großen Monitor. Aber so auf dem kleinen und dann diese vollwertigen PSP-Größe sieht super aus. Und es gibt da noch so ein paar alte PS1-Klassiker, die man nachholen kann und die irgendwie auf dieser kleinen Größe immer super witzig aussehen. Also das wäre so der einzige Grund. Aber 190 Euro, um unterwegs Final Fantasy zu spielen, ist dann doch ein bisschen viel.
Vor allem ist die Hardware jetzt auch nicht mehr die neueste, wenn ich mir jetzt überlege, dass wann die PSP rausgekommen ist. Ja? Mhm. Das ist die Technik von damals, auch wenn das heute noch natürlich cool aussieht für ein Handheld. Aber da lege ich doch lieber noch ein bisschen drauf und hol mir ein iPad.
Ja. Oder ein iPhone 4.
Ja.
Genau,
weil wir. Adopter wieder dann.
Ja.
Dann ärgert man sich wieder, wenn das Bessere dann ein paar Monate später angekündigt wird.
Ja, das iPhone 4 GS oder so, keine Ahnung. Aber man muss ja sagen, das war ja auch heute mit einer Top-Meldung in der Woche, die Ankündigung des iPhones 4. Ist natürlich ein heißes Gerät, was technisch absolut mal wieder brillant ist, vor allem was das Display angeht und halt die Möglichkeiten. Ich finde es mal witzig, dass immer viele Technik-Nerds immer sagen so, toll, Apple hat jetzt auch Videotelefonie entdeckt, das machen die anderen schon seit 10 Jahren. Witzig ist bloß, dass die meisten Käufer, die so ein iPhone kaufen, von Videotelefonie erst dann was hören, wenn Apple das einführt. Denn dass diese ganzen Nerd-Lösungen, die es bei Nokia oder sonst was vor 5 Jahren gibt, die waren alle immer meistens so kompliziert zu benutzen und dann musste der andere auch so ein Telefon haben und das ist... unterschiedliche Videotelefonieformate passen nicht zusammen. Und mit einem iPhone ist es natürlich leichter, wenn du weißt, so, okay, deine Frau hat ein iPhone, du hast ein iPhone und du weißt dann, du brauchst mittlerweile ja noch WLAN, aber du weißt einfach, dass es funktioniert und du weißt auch, dass deine Frau das sofort bedienen kann, weil sie halt intuitiv sich schon damit auskennt. Dann beginnt für diese Art von Zielgruppe Videotelefonie und zwar erst jetzt. Na, und die anderen Funktionen sind halt alle ganz geil, das Display ist auch geil, aber was mich halt daran geärgert hat, ist A, meine Vertragsverlängerung läuft erst im nächsten Jahr ab, also ist das eh nichts für mich. Und B, alles, was dieses Handy so geil macht, was das Display angeht, schreit gerade dazu, dass man jetzt schon weiß, was im iPad 2 drin ist. Nämlich auch dieses Display. Und deswegen will man jetzt eigentlich schon kein iPad mehr kaufen, wenn man weiß, dass dieses, heißt es Retina-Display oder so ähnlich, dass dieses super hochauflösende, hammerscharfe Mega-Display eben bestimmt im nächsten iPad drin ist, genauso wie dieser Gyrosensor, der eben Art so ein Six-Axis ist.
Gut, was gibt's beim Gericht um die Ecke auch schon.
Ja, ja, kein Gyros-Sensor, sondern
der mit Tzatziki, aber Gyrosensor mit Tzatziki.
Nee. Was wir ja alle von der PlayStation kennen, als dieses super erfolgreiche Six-Axis, das ist ja jetzt auch eingebaut und ist bestimmt für einige Spiele den witzig, aber natürlich noch witziger auf dem iPad.
Also ist natürlich jetzt auch das iPhone, das neue, fast so flach wie eine 5-Jährige oder Kate Moss, muss man sagen.
Oder deine Witze.
Genau. Ja, oh. Und das macht natürlich auch wieder für viele Leute, die jetzt, für mich jetzt nicht so ein Faktor, aber ich kenne viele, die auch damals gesagt haben, als es die ersten Flachbildfernseher gab.
Flach wie Kate Moss oder eine 5-Jährige,
das haben alle gesagt. Für viele Leute einfach attraktiv ist, gerade für so oberflächliche Technikkenner, die einfach nur
auf die Oberfläche achten.
Genau, also die auch als schon HD-Fernseher geläufig sind, immer das Wort Flachbildfernseher benutzt haben, wenn sie von einem besonders hochwertigen Fernseher sprechen wollten. Dann war das immer, ich hole mir jetzt einen flachen. Das ist einfach ein Faktor, der zieht viele Leute an.
Ja, oder ich hole mir HD.
Genau, ja. Aber das kam ja dann erst später. Ja, das hieß noch total lange so, was hast du hier für ein Fernseher geholt? Ja, ein Flachbild.
Ja, super. Das war ja auch immer ganz gut, wenn dann Leute irgendwie bei einem zu Hause waren und dann so ganz anerkennend meinen, oh, du hast schon einen von diesen Flachbildfernsehern.
Genau.
Du hast einen Ferrari in der Garage. Ja. Das wäre sonst, ob man irgendwie in der
Garage keinen Motor. Sagt, so,
genau, oh, du hast eins von diesen neuen vierrädigen Autos.
Wie liegen die denn auf der Straße?
Ist ja viel besser als diese blöden zweirädigen, die immer umkippen. Nee. Das war also eine ganz große Story und dann hatten wir natürlich noch so ein paar wieder noch E3 Coitus Interrupt. Nee, das ist was anderes. Das ist ja, das kennst du ja. Das kennt der Johannes ja von seinen
Verhütungen. Jetzt, das war ja wohl so billige Anmerkung, das hat die Welt ja noch nicht gesehen. Ja, das kennt Johannes.
Ja. Mir fällt das der
sexuelle, nein, mir fällt das ein.
Mir fällt der sexuelle Fachbegriff leider nicht ein. Vorzeitige Ejakulation würde man, glaube ich, dazu sagen. Die einige Spiele und Publisher jetzt haben, allen voran Sony, die anscheinend irgendwie schon so aufgeregt sind vor der E3, dass sie irgendwie Killzone 3 letzte Woche. Jetzt ist Infamous 2, ist auch schon
vorher erste Bilder, schon Little Big Planet 2.
Little Big Planet schon lange vorher, ja. Aber man denkt sich so richtig, boah, was müssen die jetzt noch für Kaliber haben
am Start? Killzone 3 auch mit Move. Infamous 2 auch mit Move. So, das sind die Ankündigungen für die E3.
Glaube ich nicht.
War auch bloß ein Witz.
Ja, ja, 3D.
Ja,
eben. Und das ist mir jetzt auch richtig klar geworden, dass Sony eigentlich so diese ganzen Hardcore-Titel, also sie sagen so, Move ist für die ganzen Leute, die wir noch ins Boot holen wollen, diese Wii- und Casual-Leute, genau. Aber wir haben ja auch für die Hardcore-Leute so ein neues Highlight, was wir aufbauen, und zwar das 3D. Ja. Und dass dieses Denken auch dahinter steckt, so stark sich auf das 3D zu fokussieren, das ist mir...
Aber jetzt ist witzig, jetzt sind wir eben wieder bei der PSP Go. Bei der PSP Go gab es ja heute auch die Meldung, das war ein reines Marktforschungsinstrument, wir wollten nur mal gucken, ob es läuft. Ihr habt es jetzt gesehen, es läuft nicht. Das hat jetzt auch Sony zugegeben und gesagt, ja, prima, wir haben so den Wunsch des Konsumenten verstanden. Wir dachten erst, er will sowas. Dann hat sich herausgestellt, er will sowas nicht. Schade. Das Witzige ist, genauso wie beim N-Gage oder wie bei allen anderen Sachen so, hätten sie 5 Journalisten vorher gefragt, hätten die gleich die Antwort bekommen, funktioniert nicht, hätten Millionen von Entwicklungskosten gespart, aber es war vor allem nicht wieder zu teuer, diese 5 Journalisten zu finden.
Ja, voll nicht doof, wenn dann wieder welche da sind, die sind anderer Meinung.
Ja, gibt's ja nicht. Also wie beim N-Gage oder wie bei der PSP Go, es gibt keinen, der irgendwie gesagt hat, das wäre jetzt irgendwie so eine gute Erfindung. Jedenfalls nicht, wenn man sich das immer länger angesehen hat. Und bei 3D scheinen die auch auf niemanden zu hören. Also es gibt niemanden in der Fachpresse oder so, auch bei den Amerikanern, der irgendwie 3D haben will. Alle sagen irgendwie, ich habe keinen Bock zu Hause auf 3D-Fernsehen. Ich will zu Hause keinen 3D-Fernseher haben, ich will zu Hause auch nicht mit so einer Brille da sitzen. Ja. Ich will selbst den Super Bowl nicht in 3D sehen, weil es ist scheiße, wenn ich mir 5 Freunde einlade und davon nur 3 eine Brille haben, 2 ein Scheißbild sehen oder alle 5 haben eine Brille, aber nur die 2, die in der Mitte der Couch sitzen, sehen es gut, die anderen sehen es verzerrt. 5 davon kriegen Kopfschmerzen.
Das fand ich cool, das war ein Touchdown, aus meiner Perspektive
ja.
nicht.
Ja, genau, ja. Nee, also irgendwie will keiner 3D.
Die Frage ist wirklich, ob das wirklich nur für die Hardcore-Spieler so sein soll, weil mittlerweile, also auch jetzt so in dieser Konsolengeneration, haben ja auch mal abseits von der Wii so die Videospiele, so gerade durch dieses HD-Zeug und so, ja so einen Schick bekommen, dass auch halt Normalsterbliche jetzt irgendwie da zur PlayStation und zur Xbox greifen und das alles kennen, nochmal spielen. Deswegen sind ja die sogenannten Hardcore-Titel auch ein bisschen casualiger geworden.
Das ist ja das Denken,
das Denken ist ja einfach so. Und deswegen denken sie wahrscheinlich auch, dass sie dieses 3D dann auch, also werden sie damit auch wahrscheinlich sogar eher den Leuten anbieten
wollen. Na, klar ist das für alle, aber so dieses Denken ist, so wir haben jetzt ein Feature, was es bei uns gibt für die Leute, und wir haben ein Feature, was die Xbox nicht hat für die Hardcore-Leute. Also sie wollen ja eigentlich nur so extra Gründe haben und
ja, letztendlich also kann jeder sagen, das benutzen, es funktioniert nicht für die Hardcore-Spieler, so, aber es funktioniert wahrscheinlich bei denen, die sich da nicht so gut auskennen, die sagen, boah, HD-Spiel, ja, boah, 3D-Spiel, ne? So, die Frage ist, ob es immer noch Alternativen gibt.
Also, ehe sich HD durchgesetzt hat. Also, die Flachbildfernseher, da sind wir ja wieder, die Flachbildfernseher haben sich ja durchgesetzt, einmal schleichend, weil einfach viele Fernsehgeräte ausgetauscht worden sind. Dann einfach, weil sie Flachbildfernseher, darf man auch nicht vergessen, einfach größere Größen erreichen als damals Röhrenfernseher. Beim Röhrenfernseher war es schon extravagant, wenn du dann so 32 Zoll hattest, so 90 Zentimeter, das war dann schon richtig groß, also 82. Alles, was darüber hinausgeht, waren meistens Rückprojektionsgeräte, die waren schweineteuer, schweinegroß und hatten schon mal ein unscharfes Bild und immer so kontrastarm. Das heißt also, es gab so wieder viele Vorteile, die Flachbildfernseher hatten. Dann wurden sie preislich auch attraktiv und jetzt erst langsam sind sie so im Mainstream angekommen. Aber genau wie bei dem Wechsel so von DVD auf Blu-ray oder so, wird es halt immer schwieriger, wenn du dem Konsumenten so nur ganz, 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 ganz kleine Vorteile geben kannst, ihn jetzt darüber zu überreden, eben in 3D umzusteigen.
Ich glaube, die Sache ist, wenn ich jetzt Sony wäre, wenn ich jetzt so ein Japaner wäre und es ist ja folgende Situation so, Hollywood hat das mit dem 3D gemacht, die haben gesagt, so, wir ziehen das jetzt erstmal durch. So.
Und die, aber das ist ja in Ordnung fürs Kino.
Nee, aber jetzt kommt's ja. Sony ist ja, die machen Fernseher, die machen Filme, die machen auch 3D-Filme, zum Beispiel Resident Evil jetzt auch, da ist ja auch in diesem James Cameron Technik gedreht worden. Und die haben die PlayStation so. Sie können diese 3D-Technik, die glaube ich gar nicht mal so teuer ist, dann in die Fernseher und so zu bringen, einfach nutzen und in alle Geräte einbauen. Und also wieso sollten sie es nicht machen? Also
Ich habe Sorge, dass sie Zeit und Geld investieren in Projekte, die eigentlich kein Mensch interessieren so richtig.
Killzone 3
oder ein Vibeout oder sowas. Natürlich ist alles ganz nett und so, aber es wäre auch viel schöner. Und dann lobe ich mir halt eben noch so Rockstar und sonst was, die halt sagen, okay, hinter den Türen arbeiten wir seit 3 Jahren bestimmt an GTA 5 und wir stecken da all unsere Energie in die Story, in die Grafik und sonst was. Die
Mitarbeiter machen nicht mehr Urlaub.
Und die Mitarbeiter machen nicht mehr Urlaub, genau, werden alle in unserem Gulag festgehalten mit Fußfesseln. Aber das Letzte, was wir machen, ist hier irgendwelche scheiß 3D-Scheiße einzubauen.
Wer weiß.
Für insgesamt 100.000 Kunden, das sind die, die bis zum Jahresende irgendwie einen 3D-Fernseher haben. Klar. Also das ist, ich glaube, der Michael Pächter hat das irgendwie mal gesagt, oder Jeff Gerstmann, vielleicht irre ich mich da auch, das ist einfach die Generation zu früh. Also das man stimmt. Müsste erstmal abwarten, bis der Erfolg des Wies hängt auch damit zusammen, dass der Wii zu einer Zeit kam, wo Flachbildfernseher noch Exoten waren. So haben die meisten Leute gesagt, so an meinem normalen Fernseher reicht mir doch völlig der Wii. Was heißt denn hier schlechte Grafik? Die sieht doch gut aus. Das hat man natürlich erst dann später gemerkt. Und jetzt werden langsam die Rufe nach dem Wii HD laut, weil die Leute jetzt schon sagen, ja, ist aber ein bisschen blöd, jetzt habe ich so eine flache Glotze, aber es sieht irgendwie so ein bisschen
aber verrascht aus. Aber das ist ja so, Sony muss 3D für die Blu-ray-Player irgendwie hinbekommen. So, das ist einfach so. Die ganzen 3D-Filme laufen im Kino, die müssen das machen. Die Filmindustrie will das. Die will auch 3D-Blu-rays irgendwann mal verkaufen und gucken, ob das funktioniert. Ist jetzt mal egal, wie wahrscheinlich das ist. Aber Sony hat keine Wahl, als auch
irgendwann
diese 3D-Funktion in die Blu-ray-Player einzubauen. Ja. So, also muss auch die PlayStation rein das bekommen, weil das der meistverkaufte Blu-ray-Player ist. Und das ist ja auch kein Aufwand. Das Firmware-Update für die Player wird ja sowieso gemacht. So, sie sind auf dem Fernsehermarkt immer die Vorreiter, die immer auch die geilste Technik einfach mitziehen müssen. Und sie sind Blu-ray-Superchefs, darum müssen sie auch ein paar 3D-Fernseher machen. Und wenn sie das sowieso machen, ist es ja für die kein Abbruch, das dann auch in die Spiele reinzubringen. Also das
ist halt die Frage,
ob es zu früh kommt oder nicht. Ja. Sie müssen es ja jetzt sowieso machen und das ist für sie eine günstige Sache, denke ich mal.
Die Frage ist halt, ob sozusagen die Fähigkeit, dass ein Spiel 3D-fähig ist, ob das negativen Einfluss hat auf die 2D-Fähigkeit. Also das heißt, die Grafik schlechter aus, weil der irgendwie heimlich im Hintergrund noch die 3D-Version rechnen muss oder halt die Bilder doppelt berechnen muss nach 2 verschiedenen Farben, dann sieht die Grafik dadurch schlechter aus oder sind bestimmte Spielelemente wie meinetwegen Bediener Nutzeroberflächen oder sowas sehen jetzt anders aus in 2D, weil die eigentlich dafür ausgelegt sind, dass sie einem ins Gesicht springen. Keine Ahnung. Also,
das stimmt natürlich. Aber also, gerade bei Killzone hat man ja das Gefühl, es sieht nicht so viel anders aus als der zweite Teil. Ja. Aber da haben ja auch viele schon in den Comments geschrieben, da wird wohl viel Power, die man noch hätte nutzen können, um es schöner zu machen, vielleicht in dieses 3D-Feature gesteckt.
Wie gesagt, wir werden es jetzt sehen. So meine Gran Turismo wird vielleicht jetzt nochmal wieder im Jahr verschoben, weil sie noch 3D einbauen müssen, die Armen. Aber mit der Frame-Rate und so, sollen sie mal sehen, wie das bei Gran Turismo läuft.
Das auf jeden Fall, ja.
Genau. Was hatten wir sonst noch News, die sozusagen quasi, ja, also es gibt ja die verrücktesten News heute von Telltale Games. Ja, Daniel, ich übergebe mal.
Du übergibst dich.
Ja, ich übergebe mich. Das ist so bizarr.
Ja, das stimmt. Danke, dass du da auf mich zurückkommst bei dem Wort bizarr. Ja, Telltale hat gestern schon auf einmal verkündet.
Auf einmal.
Ja, Jurassic Park machen die eine Episoden-Adventure-Serie.
Ich musste da übrigens da denken, wie die denn so ein Telltale-Spiel so die Dinosaurier aussehen.
Ich auch. Hatte
immer so, immer so die Zeile im Kopf, die Technik ist noch nicht weit genug. So wie es damals beim Jurassic Park-Film, da waren sie dann weit genug so. Ja. Ich muss mir ja vorstellen, dass die Dinosaurier wie dann wie so ein aufblasbarer Gummisaurier so hinter so einem Jeep herrennen.
Warum habe ich das
so, weil die Grafik einfach so aussieht bei Telltale.
Habe ich das Gefühl, dass man den alten Opa spielt. Ja, weil das einfach so der lustigste von denen ist. und ja, aus der Kloszene wird natürlich was ganz Großes
gemacht. Ja, und mit dem Arm, aus dem Spind fällt. So musst du benutzen, um
eine Maschine zu bauen. Sie haben heute gesagt, wir machen auch Zurück in die Zukunft. Ihr habt es bestimmt schon erwartet. Ich meine, das wäre sowas, wenn das vorher geleakt worden wäre, hätte man sich geglaubt und hätte es nicht als News gebracht, weil es zu verrückt gewesen wäre. Und sie haben gesagt, es werden keine direkten Filmadaptionen, keine Sequels oder Prequels sein, sondern es werden praktisch Reinterpretationen dieser Universen. Also man das weiß nicht
unbedingt
genau, was jetzt genau
so, das ist so wie die, dabei rauskommt. Dieses Marvel Superhero Squad oder so, wo die alle aussehen.
Ja, das Gefühl hatte man ja bei manchen
anderen auch schon. Das einzige Interessante ist natürlich, dass wie gesagt diese beiden Lizenzen aus dem Pott von Universal kommen und so Universal hat ja super viele Lizenzen, die irgendwie interessant sind, inklusive der ganzen man weiß ja so die Mumie und sonst was.
Dann kommt ein MMO von die
Mumie. Ja, in der Tat. Ja, stimmt. Aber zugegebenermaßen diesmal nicht von Telltale. Aber vielleicht ist da auch gerade, oder King Kong oder so, vielleicht ist da gerade ein Sonderposten verkauft bei Universal. Lustig ist, dass natürlich Back to the Future ganz heiß gehandelt wird, eben auch, dass es im Herbst eine Blu-ray-Fassung davon geben wird, die heiß erwartet ist. Und Jurassic Park natürlich auch. Auf Blu-ray, weil bei Jurassic Park noch als Zuckerli dazukommt, dass ja nicht tot zu kriegen ist, die Gerüchte, dass eben auch noch ein vierter Kinofilm kommt. Aber da wird, werden wir vermutlich erstmal nach Indiana Jones 5 sehen.
Ist ja lustig, dass gestern jemand in den Comments geschrieben hat, dass hoffentlich wieder der Autor des Originals das Drehbuch schreibt.
Crichton,
der aber tot der ist genau vor ein paar Jahren gestorben, der hatte das auch gar nicht mitbekommen.
Wird ein bisschen schwierig.
Aber letztes Jahr, glaube ich, ist.
Ja, traurig, ja, aber gestern habe ich trotzdem gedacht, als ich es gelesen habe, was einfach lustig war.
Tote Menschen sind immer lustig.
Ja,
hat er auch traurig. Das Drehbuch geschrieben oder nur das Buch?
Das Buch.
Das, das
Buch
Drehbuch hat er nicht geschrieben.
Aber die war natürlich
auch. Ja, Regisseur.
Was? Ja, bei Kongo, ne?
Aber nur bei diesem
Kongo weiß ich nicht,
bei diesem Teil. Koma hat er gedreht und irgendwie
so. Also diese Time Machine oder wie
die große Eisenbahnraub oder irgend so ein Quatsch mit Sean Connery, noch so ein älterer
Film. In dieser Zeit war Koma. Total scheiße. Timeline
hieß Timeline, ja,
den habe ich nicht gesehen. Den hat er aber auch nicht gedreht.
Nee.
Aber der war schon, doch, so ein paar Filme hat er gedreht.
Antwort
irgendwie.
Nee, ja, aber Telltale?
Also ich meine, Telltale, klar. Ja. Wir hatten bis jetzt Monkey Island, was eine Neuinterpretation war, aber was der die Vorlage sehr, sehr nah war. Wir hatten Wallace und Gromit, was perfekt war, was die Modellierung angeht. Wir hatten Sam und Max. Aber das sind ja alles so Sachen, es sind ja schon bestehende Videospiele.
Genau.
Es sind ja bestehende Comic-Universen, die man beliebig ausbauen kann. Also Sam und Max und Monkey Island, da kann man noch tausend Geschichten erzählen.
Und die leben in erster Linie vom Humor und den Dialogen.
Ja, das, ja, aber, das ist aber das, wie man auf die völlig absurde Idee kommt, so eine Franchise wie Back to the Future, die auch, also Back to the Future lebt von einer Zeitreise, lebt von dem DeLorean. Ja. Der DeLorean
gehört
Doc Brown. Ja. Also das ist ja auch nicht so, dass man sagen kann, so in dieser Zeit ist so wie Twilight Zone, dass du so ganz viele Geschichten erzählen kannst, wo dauernd Leute durch die Zeit reisen. Nee, es gibt nur diese beiden, die durch die Zeit reisen. Und es gibt eben noch Biff, der durch die Zeit reist, aber was allgemeine Verwirrung stiftet. Und bei Jurassic Park wird andauernd eine Atombombe auf die Insel geworfen. Also das ist ja auch eine relativ irgendwie, da ist ja mal Schluss mit der Geschichte.
Nee, also
es bietet sich nichts weniger an als diese beiden.
Auf jeden Fall gesagt, also sollen nicht solche Adventures sein wie die bisherigen Telltale-Spiele, sondern sie beschreiben es halt als cinematisches Erlebnis und dass sie wieder mal das Storytelling revolutionieren wollen. So, wo ich jetzt in erster Linie an sowas wie Heavy Rain gedacht habe. Ja. Aber ich traue denen einfach nicht zu, dass sie so...
Immer wenn man Telltale hört,
dass denkt, man so eine so Grafik,
als, denkt man so als letztes
genau. an so und wie du gerade gesagt hast, streich den DeLorean und alles mögliche, was bleibt noch übrig. Bei Jurassic Park streich die Dinosaurier, was bleibt dann übrig?
Ja.
Ich meine, wenn die Dinosaurier nicht super geil aussehen, ja, dann kann das Spiel für mich nichts werden.
Vielleicht dachten die bei Jurassic Park auch, das ist so eine Art Juristenveranstaltung.
Was könnte könnte natürlich auch so
im
Stil von diesem alten Blade Runner Adventure werden. So, das wäre natürlich mal cool.
Hat ja auch bis keiner mehr hingeschaut.
Ja,
gut, aber wir haben ja das Westwood Blade Runner Spiel. Haben wir ja vor kurzem mal bei uns hier installiert im Büro. Wir haben uns das ja mal angesehen.
Ja, ja.
Und sah es noch ganz gut aus, aber ich hatte es besser in Erinnerung. Beim Geist
saß es. 11 Jahre alt.
Ja, weil das ja hauptsächlich auf Videos basiert und diese Videoauflösung damals einfach so scheiße.
Genau.
Ein Rillen
aber es war damals schon von Westwood super aufwendig, das Ganze hinzumachen, das alles hinzurendern, vorzurendern. Und Telltale ist jetzt echt nicht so, dass man sagen kann, so nach 3 Heavy Rains und 2 Uncharted können sie mal sich an sowas wagen, sondern es hat immer diese Telltale-Engine.
Ja, und vor allem die auf
genauso
Jurassic Park
gut, genauso und gut könnten das die Jungs von Traveller Tales machen.
Ja.
Weißt du, die Lego-Spiele alle machen. Ja? Die haben auch diese eine Engine. Und ich meine, Telltale kann ja auch was anderes machen, reale Menschen nämlich nicht. Weil es gibt die CSI-Serie von denen, die CSI-Adventures, die ich ja ganz gerne spiele. Aber das sind so die unglaubwürdigsten Polygonfiguren, die ich kenne. Und wenn die dann immer auf dem Sterbebett liegen, also in der Pathologie, dann haben die immer diese Klumpenfüße, die immer so aus einem Klumpen bestehen, wo so aufgemalte Zähne drauf sind. Also das sind so,
ja, aber auch Traveller's Tales haben auch schon mit anderen Engines andere Spiele gemacht und die sind dann scheiße gewesen.
Ja.
Ja.
Also sehr ehrgeizig, sehr seltsam und sehr
vor allem, dass diese zwei Lizenz-Episoden-Adventures beide gleichzeitig angekündigt werden und dann auch noch Ende des Jahres fast gleichzeitig erscheinen sollen. Das macht einem Angst.
Ja.
Weil man weiß genau, klar, sie können diese Fließbandarbeit, aber nur, wenn das auf diesem Niveau stattfindet, in dieser eigenen Qualitätswelt, die bei eben solchen Streams wie Sam & Max funktioniert. Aber
und dann machen sie das wieder wie bei Monkey Island, dann kaufst du Back to the Future Episode 1 von 10 für 99 Euro.
Genau.
Weil die anderen noch kommen.
Und wie du schon gestern sagtest, das ist dann der Hubschrauberflug zur Insel.
Ja.
Nee, bei Jurassic Park jetzt meine ich.
Genau.
Nee, aber vor allem, sie sind independent, da pochen sie auch mal drauf.
Ja.
Independent und alles mit diesem Bezahlmodell, anders wäre das nicht möglich so.
Vielleicht wirst du den ja wieder treffen im
Feld. Da freue ich mich drauf. Also das wäre ja mal wenigstens was Spannendes, um sich drüber unterhalten. Aber wenn ich jetzt an Jurassic Park und Independence Day, das wäre noch schlimmer. Das kommt aber morgen Independence Day angekündigt. Ja. Und zurück in die Zukunft denke, ist das Letzte auch, woran ich denke, Independent. Wie geil wäre das gewesen, wenn das damals ein Independent-Studio gemacht hätte.
Ja. Aber okay, also Chronicles of Riddick, Starbreeze war ja auch independent. Batman,
Arkham
Asylum auch independent.
Aber die haben auch irgendwie noch einen großen Publisher oder so gehabt.
Ja, natürlich, aber das Entwicklerstudio ist ja independent.
Ja, aber Telltale hat keinen großen Publisher. Das ist ja gerade der Faktor bei denen.
Ja, nö, genau.
Die sind alleine, sind es einfach nur sie.
Machen die das nicht mit LucasArts teilweise zusammen?
Nee.
Ja, stimmt, du hast recht, also die haben keinen großen Publisher, klar. Ja. Aber war ja bis jetzt auch nicht nötig, weil sie ja dieses Salami-Verfahren gemacht haben und alles so
verkauft. Ja, genau. Das war ja der Grund, warum sie damals auch dieses...
Wie genau erklärt sich der Vergleich zu Salami? Zu Salami? Immer scheibchenweise.
Ja.
Ah. Deswegen gibt es auch den Begriff der Salami-Taktik.
Aber das ist ja, also Telltale, sie verkaufen ja auch wirklich ihre Spiele in erster Linie selber, auch auf in diesem Telltale-Shop. Und Steam gibt es natürlich auch so alles, aber das haben sie aufgebaut. Also sie vertreiben das sogar auch alles selber.
In der Tat.
Ich habe voll Angst davor, was da kommt. Ich habe so richtig Angst.
Du musst keine Angst haben,
weil das Schlimme ist, ich würde mir ein geiles Zug- oder Jurassic Park-Spiel eigentlich, also gerade Jurassic Park, weil ich fand damals das King Kong-Spiel eigentlich so ganz cool. Also es war einfach King Kong so perfekt, man hätte es nicht anders machen, es war zwar total simpel und so, aber es hatte riesen, es war ja auch von diesem Michelle on Set.
Ja,
es hatte super Schauwerte.
Das King Kong-Spiel war das erste Mal das Gefühl, dass ich in einem Film mitspiele.
Genau.
Und so die, also klar, wenn ich den Film nicht gut fand, fand ich das Spiel auch nicht gut. Ja. Aber wenn ich den Film gut fand, hatte ich zumindest das Gefühl, ich bin jetzt wirklich da drin in dieser Welt.
Und ich fand auch immer dieses, man musste ja auch oft so weglaufen und es war total spannend gemacht und es sah halt geil aus.
Und es war nach 5 Stunden vorbei und man hat 1000 Gamers gehabt.
Ja, genau.
Und, krass.
Das war super, aber ich weiß genau, das kann Telltale nicht. Nee. Es wäre cool, wenn sie es könnten, aber ich weiß, dass sie es nicht können. Ich werde verrückt, wenn ich daran denke.
Ja. Ich freue mich auch schon auf die nächste
Ankündigung. In den nächsten Monaten ziemlich viel Potenzial zurückzuwerden.
Die nächste Ankündigung von Telltale ist natürlich Avatar, das Spiel.
Dann werde ich verrückt.
Nee, aber jetzt sind wir quasi so in dem Block drin, der mit der spannendste wird. E3. Nächste Woche geht's los, am Montag geht's los mit der Pressekonferenz von Microsoft. Wir haben das Ganze alles schon mal auf so einer Art Sammelseite bei Eurogames zusammengepasst, da sind die ganzen Termine drin und da werden dann auch alle Inhalte, die wir zu E3 haben, gesammelt. Also man muss da jetzt nicht sagen, zusammensuchen.
Bei der Electronic Exhibition.
Ja. Danke, dass du sie erst
hinweist. Wie du sie erst genannt hast, mutige User sich in dieses Krisengebiet begeben haben, um dich darauf hinzuweisen, dass es nicht so heißt.
Ich bin kritikfähig.
Ja, das ist eine sehr peinliche
Frage. War deine Meinung,
dass
es so heißt?
Ich sag, das ist die Electronic Extinction Expo.
Ja, nee, keine Ahnung, irgendwie sowas war das ja.
Oder Erection Expo, das ist
eigentlich. Nee, es ist also sehr spannend. Also, natürlich, Airway Games hat sich zur Tradition gemacht, erstmal nicht zu E3 zu fahren. Erstmal, weil wir chronisch pleite sind. Egal, wer uns gerade besitzt.
Der Name, ist
egal. Wo wir schon viel Spaß gewünscht haben bei E3.
Ja, und zum anderen, weil wir auch ein recht kleines Team sind und einfach für das Gefühl haben, also ich muss jetzt auch mal ehrlich sagen, das klingt jetzt, vermutlich klingt es unglaubwürdig und aus der Not eine Tugend machen, wenn mir jetzt einer sagen würde, okay, Alex, Sonntag fliegst du hin, am Donnerstag fliegst du wieder zurück und hast dann 3 Tage E3, ich hätte gar keinen Bock drauf. Erstmal, weil es für mich dann das erste Mal in Amerika wäre und ich dann 12 Stunden hin, 12 Stunden zurückfliegen müsste, mir dann von Amerika nur stickige Messehallen angucke und Spielstände, die ich dann 1,5 Monate später in Köln mir alle nochmal angucke. Nee, da habe ich wenig Bock drauf. Und ich habe den Eindruck, einfach so, es macht mehr Spaß, das von hier aus zu bearbeiten, durch die Livestreams der Pressekonferenzen, durch das ganze Ingame-Material. Man ist auch einfach näher mit den Usern zusammen, weil wir werden alle am Montagabend zusammen die drei Pressekonferenzen gucken. Daniel wird den Ticker machen, ich werde auch einen Ticker machen. Genauso in
den Ticker. Ich mache den Ficker zu Hause.
Genau, wie immer.
Frau. Wenn dich das ganze Thema wieder nicht interessiert, bei E3.
Also, ich finde die E3 ist eine super spannende Sache, aber ich finde sie auch super spannend von hier aus.
Ja, das stimmt. Ich finde, es gibt noch einen Faktor, was man sagen könnte, und zwar, dass man doch irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, man müsste doch mindestens einmal dabei gewesen sein als Spieleredakteur. Aber das ist auch so das Einzige. Und ich höre auch so von vielen, die eine größere Redaktion haben, die auch mehr Budget haben als wir, dass die gleichen Begründungen bei denen auch eigentlich dafür gelten, dass sie nicht hinfliegen oder dass sie halt nur mit Missmut dahin fliegen, aus Prinzip. Ich denke, es macht super viel Spaß, wenn man von Game Traders, GameSpot oder IGN kommt. Weil man dann überall wahrscheinlich nicht
anstehen muss. Bekommt,
genau, Sondertermin bekommt.
Zu Hause
ich sehe ja jetzt schon offscreen Gameplay-Sachen von Game Traders von der E3.
Ja.
Weil sie jetzt schon bei diesen Ständen oder bei diesen bei nochmal Preview E3-Events die ganzen Sachen gezeigt bekommen. Natürlich, das ist geil. Aber für uns ist es fast schlimmer noch als auf der Gamescom, glaube ich.
Ja. Und vor allem, ich finde das auch cool, weil, was ich immer früher gehasst habe, so an Printmagazinen, ist immer so dieses, weißt du, so, wir sind für euch bei der E3 und sonst was. Schwachsinn. Ihr sollt nicht für mich bei der E3 sein als Leser, sondern ich will selber da sein, ja? Also, es nützt ja auch nicht, wenn ich so sage, irgendwie, ich war gestern für euch im Puff, war super, spitzenmäßig, alles geil. Schade, dass ihr nicht dabei wart, aber ich erzähle euch jetzt, wie geil das war. Nee, und bei der E3 finde ich es einfach cool, wenn man so die Pressekonferenzen streamt und sowas sich anguckt, weil man dann einfach genauso, das ist wie Public Viewing oder so. Da ist man ja auch nicht im Stadion, sondern in der Leinwand, aber das ist halt trotzdem, die Atmosphäre kommt rüber. Aber das sind halt die Punkte. Montag beginnt das Ganze so ungefähr um 18 Uhr mit der Pressekonferenz von Microsoft. Am nächsten Tag, am Dienstag, beginnt erst Sony mit einer Pressekonferenz, danach Nintendo. Nintendo, interessanter Fakt, hat von vornherein schon gesagt, unsere Pressekonferenz wird mindestens 2 Stunden lang. Also hat Nintendo eine Menge anzukündigen. Jetzt lachen wir alle. Ja,
ich habe nicht gelacht.
Doch, ich habe gelacht.
Aber ich nicht.
Also es dauert bestimmt bei Miyamoto, so alt wie der ist, mindestens 1 Stunde, bis der Vitality-Sensor bei dir einen Herzschlag feststellt.
Also das Witzige ist, wird vermutlich wieder der Übersetzer sein, der auf der Bühne einsteht. Stimmt, oder so. Ja. Nee, aber bei Nintendo 2 Stunden, klar, wir wissen, Vitality-Sensor wird wirklich... lachen wir mal nicht, wird einen großen Teil einnehmen. Der 3DS wird einen großen Teil einnehmen. Das neue Zelda wird einen großen Teil einnehmen. Oh yeah. Und noch 1-2 Überraschungen?
Also ich denke mal, also der Vitality-Sensor ist jetzt natürlich nichts, wo ich mich so voll drauf freue, aber wenn das jetzt so ein kleines Gadget ist, was nicht zu teuer ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass man damit coole Sachen machen kann. Es gab ja schon dieses Beispiel, hatten wir glaube ich auch schon mal
im Podcast. Er setzt kein Flashlight.
Nee, ja, achso, dann nicht. Nee, dass wenn dein Puls halt steigt oder wenn deine Körperwerte sich halt so verändern, dass du Angst hast oder dich irgendwie gehetzt fühlst, dass das Spiel dann...
ruhiger wird.
Dass die Gegner im Spiel, wenn das so Monster jetzt bei Zelda sind, dass die dich dann noch härter attackieren, weil sie deine Angst spüren können. Ist solche Sachen. Aber ich finde das cool. Also das sind so Sachen einfach als
Gadget. Da kann das
halt ja... Das wäre das krasseste Verhalten. Das wäre voll scheiße. Das wäre wie bei so einem Horrorfilm, dass wenn du gerade Angst hast und dir in die Hose scheißt, dass er dann noch krasser wird.
Ja, aber das ist...
Das ist ja ein gutes Prinzip.
Du kannst ja auch einstellen, dass es eine umgekehrte Wirkung hat.
Dein Weg ins nächste Trauma.
Ja, weil dich das ja auch prägt. So. Also da werden Videospiele ja auch, da machen die ja wieder was mit dir. So.
Oder bei Trauma
Center, dass du dann selber
auf
wahrscheinlich
auf einmal mehr anfängst zu zittern auf dem Bildschirm oder so.
Versuchst du ja dann selber ruhig zu bleiben. Also da erreichen die ja eigentlich prinzipiell durch so eine Idee eine Interaktivität, die ja fast schon passiv ist eigentlich. So, aber trotzdem.
Ja, aber ich glaube immer, beim normalen Couch Potato wird ja sowieso. Also, ich glaube, wenn man selber so also ein abgefuckter Videospieler ist, hast du bestimmt so auch bei der krassesten, beim Endgegner von Gears of War 3 so einen Puls von 80 oder so. So ein ganz normaler Ruhenpuls. So,
das ist deine Meinung.
Ja. Nee, also bei Dead Space jetzt nicht. Also,
ja, stimmt.
Und wenn ich wissen würde, dass meine Angst sich auch im Spiel auswirkt, vielleicht verändert sich ja dann noch die Sicht oder so. Also, das fände ich ein noch krasseres Erlebnis.
Dann tust du so zwangsweise, als hättest du keine Angst. Weißt du, dann bist
versucht das
ja, mal. Genau, so, das ist ja, das cool
nicht weit gehen.
Das Spiel so bearbeitet.
Machst dich so selber lustig über das Spiel.
Nee,
genau. Habe ich gesehen.
Ich würde mich aber gerne darauf einlassen. Ich finde die Idee schon cool.
Ich finde das auch cool.
So, also und natürlich, das ist wieder Nintendo. Sie wollen ja dann auch mit diesem Gerät wieder in neue Bereiche einfach Spiele reinbringen und dann auch richtig mit so Krankenhäusern und so kooperieren. Dass du dann sagen kannst, irgendwie so die Kinder auf der Intensivstation können sich mit so einem Spiel beschäftigen und gleichzeitig irgendwie hat man diese Werte dann... gemessen.
Aber noch zwei Sachen kurz dazu, weil ich bin mir relativ sicher, dass es sowas schon vor gefühlten 100 Jahren mal gab, nämlich für den Game Boy oder Game Boy Color in Verbindung mit Tetris. Das war so ein Ding, was man sich auch an so einen Finger gesteckt hat und wenn der Puls dann sich beschleunigt hat, dann wurde das Tetris-Spiel auch schneller. Also ich kann mich zumindest mal an eine News erinnern aus der guten alten Total, die ich damals gelesen habe. Da wurde sowas vorgestellt, gab es natürlich nur in Japan. Und was du jetzt nochmal meinst mit den Horrorspielen, das ist nämlich mir auch mal aufgefallen, sicherlich auch anderen, ist es einfach so eine Sache, man versetzt sich aber auch ein bisschen als Spieler bewusst da rein in so ein Spiel, weil wenn du jetzt so ein Horrorspiel nimmst wie Resident Evil oder so, das funktioniert bei mir immer ganz gut, ich habe da schon echt Schiss so. Mitunter auch bei Eternal Darkness war es manchmal so, ich wollte es einfach nicht weiterspielen, weil ich wusste, es macht mir jetzt Angst, dieses Spiel. So, und ich finde das super gruselig.
Aber
wenn
du
das,
und Doom 3.
Wenn du das abstellst, und das geht tatsächlich, weil so, und denkst dir immer nur, das ist ein Spiel, so, dann spielst du das irgendwie und ganz Manhunt. Normal.
Bei Manhunt habe ich dann auch aufgehört,
weil du Angst vor dir selbst hattest.
Nee, weil es zu depressiv war.
So, aber dann funktioniert das einfach nicht mehr so richtig. So, wenn du das selber bewusst abstellst und sagst, ja, ist ein Spiel, dann spielst du es einfach so
und die Spannung geht dann weg. Wenn ich ein Spiel spiele und da richtig Angst bei bekomme, ja, und ich fange mich dann an, in meinem Zimmer umzugucken, kriege ich noch mehr Angst. Und dann gucke ich lieber wieder auf das Spiel, weil ich dann wenigstens in dieser surrealen virtuellen Welt drin bin.
So, toll, das ist ganz krass, ey. Da hat es mal irgendwie übelst gehämmert in dem Spiel und ich habe sofort den Kopf zur Tür gesprungen. Und war abends in einem dunklen Wohnzimmer, ja.
Ihr seid ja Kinder. Nee, aber das Witzige ist ja, dass ihr da euch in was hineinfantasiert, was es ja nur überhaupt so wie untypisch wäre. Denn der vitelliche Sensor ist immer noch ein Wii-Zubehör.
Ja, und genau, das ist doof. Weil ich auch im Moment keine Wii habe. Ja, also das, ich sag nur, die Idee an sich finde ich schon irgendwie interessant. Also
außerdem weißt du doch ein paar Jahre später, Sony und Microsoft das dann übernehmen, wenn das cool ist.
Ja, das heißt dann mal Microsoft Pulse und bei Sony heißt es...
Und wird bei Microsoft aber an den Kopf angeschlossen werden, dass bei Sony einfach genauso aussieht.
Bei Sony am Schwanz, weil es einfach cooler ist. Ja.
Aber auch bei so einem Spiel wie Fallout, wo ich sowieso schon so die Welt so reinziehend finde, fände ich, könnte so ein Feature, wenn das wirklich cool umgesetzt ist, das Erlebnis nochmal steigern. Also dieses Erlebnis, was ich auch suche irgendwie.
Ich klebe mit meinem schwitzigen Rücken am Stuhl.
Ich klebe mit was ganz anderem schwitzigen auf dem Boden und zwar mit der Eichelspitze. Das ist ja echt wieder dieses
Nacktschnecken. Schade, dass der Stuhl nur 5 cm hoch ist, ne? Ja.
Das sogenannte Arschwasser schlägt langsam zu.
Nee.
31 Grad, liebe User, haben wir gerade.
Ja. Ernsthaft?
Ja.
Ich muss richtig dringend pissen und es fängt an zu kochen in der Blase. Das ist ein ganz blödes Gefühl. Also das Essen, was ich heute gegessen habe, wird nur praktisch nochmal gekocht.
Ist natürlich gut, falls Bakterien drin waren.
Ja, genau.
Nintendo, Zelda. Was sagt denn unser Zelda-Fanboy? Was müssen sie liefern, damit du aufgeregt bist?
Die Titelmelodie.
Ja. Ich bin tatsächlich extrem gespannt. Also, was auch natürlich an diesem einzelnen Artwork liegt, was wir jetzt gesehen haben. Also,
was übrigens mal wieder ein gutes Beispiel ist, für wie man einfach mal so eine Sache geheim hält. Ja. Also während es so bei allen anderen Sachen schon mindestens 10 Bilder gibt.
Also ich meine, die Sache, die ja auch kurz danach schon analysiert wurde mit diesem Schwert, dass das dieses Mädchen ist, was auf diesem Artwork, das ist für mich eine gemachte Sache. Also das passt einfach so zusammen, wenn es anders wäre, wäre es irgendwie bescheuert. Aber allein dieser Stil, das hat so auch wieder so ein bisschen so ein Wachsmalkreide-Stil. Ich bin gespannt, was daraus jetzt im Spiel wird. Die große Frage ist, Zelda hat ja nun schon seit Jahren irgendwie ein bisschen immer dieselbe Kritik auch bekommen, wie die Sprachausgabe und dass es immer dasselbe Spielprinzip ist, auch wenn es immer wieder irgendwie zumindest mich und wahrscheinlich auch viele andere süchtig macht, das ist ja nach wie vor einer der wichtigsten Titel. Aber der Chefdesigner oder Producer da ist ja nun nicht schon seit ein paar Jahren, seit Majora's Mask eigentlich nicht mehr Shigeru Miyamoto, sondern dieser andere, der heißt irgendwie Yoshio, ich weiß es nicht, ist egal, hat gesagt, dass sich ja dieses Zelda doch unterscheiden soll von den anderen Teilen ein bisschen und ich weiß nicht, ich würde mir schon wünschen, dass dieses Prinzip dieses Dungeons-Erkundens ein bisschen aufgelöst wird und also nicht mehr so streng dieses du hast eine Oberwelt und du musst in diesen Dungeon und dieses Extra wird dann dazu führen, dass du diesen Dungeon, weil das wird einfach zu vorhersehbar. Also es muss irgendwie immer noch schon so, dass du diese Items hast und sicherlich auch Verliese und Labyrinthe, aber ich würde mir wünschen, dass das ein bisschen vielseitiger gestaltet wird, also ein bisschen nicht so nach diesem festgelegten Schema. Und Sprachausgabe wäre wirklich langsamer fällig.
Ist das wirklich nötig?
Das wäre so ein krasser Stilbruch, das passt die Hardcore-Fans dann wieder auf die Barrikaden. Außerdem,
ja, aber außerdem das werden ja alle Quatsch enttäuscht irgendwie. Werden, weil nach 20 Jahren, wo der nicht spricht, wenn er plötzlich sprechen würde, war er sagen, ich habe mir den Link ganz anders vorgestellt.
Ja. Ja, aber das ist einfach Quatsch. Ich meine, es gab ja früher grundsätzlich einfach nur Spielereien, wo die Leute nicht gesprochen haben. So. Und Zelda ist ja nur auch eine, die schon so alt ist.
Außerdem, es wird wahrscheinlich wieder so dazu führen, dass es im Westen 2 Jahre später erscheint.
Ja, aber das wäre für mich irgendwie, das ist einfach so ein Scheißargument, weil das wird dann dazu
führen,
dass Zelda in 100 Jahren irgendwie immer noch keine Sprachausgabe hat, bloß weil dann irgendwer mal gesagt hat, sie haben eigentlich schon mit Ocarina of Time verpasst, dem Spiel eine Sprachausgabe zu verpassen. Wo Final Fantasy VII natürlich mit haufenweise davon geprotzt hat, zur ungefähr selben Zeit. Und jetzt können sie es einfach nicht mehr machen, weil es wäre ein Stilbruch und die Hardcore-Fans würden sich darüber aufregen. Aber die 1000 anderen neuen Fans werden das wahrscheinlich begrüßen. Also ich finde das einfach albern so. Das ist irgendwie, das ist wirklich nicht mehr zeitgemäß und
ich muss ganz ehrlich sagen,
nimmt auch ein bisschen die Intention.
Als ich zuletzt halt auf dem DS nochmal selber gespielt habe, was zuletzt jetzt, also zuletzt ist jetzt lange her,
Phantom Hourglass.
Ich finde es irgendwie charmant. Auch wenn das bekloppt klingt, auch wenn ich jetzt sage, bei Zelda mache ich eine Ausnahme, bei allen anderen Spielen würde es mich stören, aber es ist irgendwie
immer
charmant.
Das ist immer noch ganz
putzig gemacht. Mario stört es mir auch nicht, dass
keine Ausgabe. Ja, Mario hat ja nur auch wirklich keine so richtig große Geschichte. Zombie, dazu müsste Nintendo natürlich auch noch besser werden im Geschichten erzählen. So, das hat ja da auch noch kein Spiel so richtig gut hingekriegt. Und bei diesem Zelda, es ist immer noch ganz witzig mit ihren komischen kleinen Geräuschen, die sie dann da am Anfang machen, wenn sie sprechen. Ja. Oder allein schon, das haben die auch seit, ich finde, mit wie heißt es, Wind Waker, ist das gut aufgekommen, diese kleinen Auswahlmöglichkeiten, die man immer hat, so als Antwort von Link, die sind einfach immer so kurz, knackig und suffisant irgendwie, das ist immer total witzig, ich habe mich da teilweise echt weggeschmissen. Und wenn das jetzt mit Sprachausgabe präsentiert wird, wer weiß, aber man könnte es ja wahrscheinlich auch vielleicht so lösen wie in Dragon Age oder so, wo die anderen halt quatschen und der Held selber jetzt nicht unbedingt, so wählst du die Sachen aus, aber... ich finde es trotzdem ein bisschen komisch, aber das ist jetzt auch nicht der größte Punkt. Also wenn es jetzt wieder keine Sprachausgabe hat, ist mir das auch relativ egal.
Wie Motion Plus so, jetzt auf alle Fälle?
Ja, das ist immer noch eine Sache, naja, da bin ich halt nach wie vor ein bisschen skeptisch. Anfangs so, als Twilight Princess rausgekommen ist für die Wii und gleichzeitig für den Gamecube, haben ja alle gesagt, naja, ist jetzt nur schon ein bisschen das frischere Spielerlebnis, dass du die Wii-Mode schwingen kannst und damit zuschlägst. Geht ja auch relativ simpel. Aber heute, glaube ich, also zumindest geht es mir so, wollen das nicht mehr so viele, also schon gar nicht von den Hardcore-Spielern, da irgendwie, dass sie da großartig jetzt ständig rumschütteln müssen, um dann irgendwas zu machen. Und, ach, ich bin ja eigentlich...
ja, könnte auch gerne hier am Sexualleben ändern, dass sie da immer was rumschütteln müssen. Ja,
so. Ja. Ich bin auf jeden Fall recht zuversichtlich, dass es ein gutes Spiel wird, weil es ist, seit dem Start der Wii ist es halt ein neues Zelda und da steckt genug Entwicklungszeit jetzt auch wieder hinter.
Schön gesagt,
Johannes. genau, also...
spontan aus der Hüfte gefeiert.
Allerdings denke ich auch so, dass das jetzt auch ziemlich der letzte große Titel für die Wii sein wird von Nintendo aus. Also könnte ich mir vorstellen, ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, sie packen dann noch ihre anderen Franchises aus, wie, was weiß ich, F-Zero oder Starwing, wo sich jetzt viele Fans noch eine Fortsetzung wünschen. Oder Star mein geliebtes, Fox? Ja, Star Fox halt, klar.
Lion
Wars.
Metroid ist ja im Grunde auch immer noch irgendwo Nintendo.
Ja, mit, klar, aber das kommt ja jetzt auch schon im August und damit haben wir jetzt eigentlich drei große Fortsetzungen in diesem Jahr von großen Nintendo-Serien und da wird auf jeden Fall in diesem Jahr natürlich nicht mehr kommen. So. Also das Einzige, womit man vielleicht noch rechnen könnte, wäre tatsächlich dann endlich mal dieses neue Kid Icarus, was ja schon eine ganze Weile in der Gerüchteküche köchelte, aber dann natürlich wahrscheinlich wieder fallen gelassen wurde, weil ja erst gesagt wurde, dass Factor 5 dahinter steckt und die sind dann nur leider pleite gegangen.
Weil die Gerüchteküche basiert auch nur auf der Tatsache, dass es bei Super Smash Bros. Drin war, oder was?
Ja, mehr oder weniger, aber irgendwie hieß es zwischendurch auch mal, Factor 5 würde daran arbeiten. Ja, wie gesagt, also ich erwarte viel von dem neuen Zelda, also es wird mir auf jeden Fall, denke ich mal, wieder riesen Spaß machen, weil bis jetzt war noch kein Zelda wirklich scheiße. Und aber darüber hinaus rechne ich jetzt nicht so mit großartig geilen Spieleankündigungen von Nintendo, eher dann so für den 3DS. So, da bin ich sehr gespannt irgendwie.
Da bin ich in der Tat auch gespannt. Ansonsten, klar, ich denke mal, beim Wii wird auf alle Fälle natürlich eben sowas wie Sports oder wie Fit. In der Richtung wird es auf alle Fälle noch was geben, auch allein schon mit dem Vitality-Design dazu.
Gut, kann sein, ja, aber das interessiert ja wahrscheinlich wirklich gar keinen.
Nee, das ist wohl klar. Aber vielleicht müssen sie auch noch so, also ich meine, okay, aber Zelda ist natürlich schon so als Announcement groß genug, dass man da jetzt auch nicht noch was Großes anderes bringen kann.
Richtig, aber ich habe eben, wie gesagt, das Gefühl, so, das war es jetzt für die Wii, so in der Hinsicht von den...
Das wäre aber ein bisschen früh im Zyklus, weil dann müssten sie ja schon quasi Nachfolger der Konsole im Petto haben.
Naja, wenn sie jetzt noch Wii Sports 3 oder so machen, wird wir jetzt mal für unsere Betrachtungsweise ja gar nicht zählt, dann reicht das ja bis zur nächsten E3, wo sie dann eine neue Konsole ankündigen könnten oder die Wii HD oder weiß der Fuchs. So, aber wie gesagt, so gewisse Fuchs, Franchises, also sie könnten natürlich auch mal was Neues erfinden, so, ist ja nur leider beim Gamecube zum Beispiel mit diesem Ghost da, Geist hieß es da,
tatsächlich, ne?
Ja, ein bisschen in die Hose gegangen. Aber ich rechne einfach nicht mit solchen Spielen wie F-Zero oder Star Fox.
Das spielt keiner mit Geist in die Hose gegangen, das ist schon viel vorher mit Messias in die Hose gegangen oder Messiah, wie das heißt, von Shiny. Weil beide dasselbe Spielprinzip hatten, dass man in dem einen hat man halt so einen schwulen kleinen Puttenengel gespielt, der durch die Gegend flatterte und dann andere Gestalten reinschlüpfte.
Das finde ich
und
brutal.
Und bei Geist ist man halt als Geist in andere Leute reingeschlüpft.
Richtig.
Naja. Nee, also Nintendo, ja. Aber ich denke mal, das Highlight, klar, 3DS und...
Andererseits möchte ich auch von bestimmten Franchises jetzt auch gar keine Fortsetzung auf der Wii haben, da bin ich ganz ehrlich so, ich mag Nintendo so, aber die Wii ist halt grafisch rückschrittlich, jetzt mehr als am Anfang sogar noch, na klar. Und da bringt es so, also ich brauche jetzt nicht diese Wii-Mode-Steuerung bei einem F-Zero oder bei einem Wave Race oder bei einem Star Fox. So, da möchte ich dann wirklich geilere Technik dahinter haben. Also so ein Waveface würde mir jetzt eher so auf dem Niveau der Next-Gen-Konsole was bringen.
Ja.
Weil du da mit der Technik halt mehr machen kannst mit den Wellen und dem Streckendesign.
Also
so spielerisch war es ja schon perfekt.
Würde ich denen schon zutrauen. Dass die auch vielleicht wieder sowas wie bei Super Mario Galaxy irgendwie ein bisschen was anders machen, was halt auf die Wii zugeschnitten ist. und da doch nochmal drauf setzen.
Ne, das ist ja auch immer das Gute, wir sind ja nun letztendlich
nicht die Entwickler. Aber du hast ja schon richtig gesagt, was haben sie denn sonst noch, um die Hardcore-Leute oder die alten Fans
glücklich zu machen? Wir sind ja letztendlich nicht die Entwickler.
Und deswegen, das gibt es ja gerüchteweise, soll das ja kommen, von Activision. Ja. Weil die ja die
Spontlizenz haben. Ja, gut, ich beende meinen Satz trotzdem mal,
weil das
Schöne ist, dass wir uns die Ideen nicht machen müssen. So. Das machen ja halt die Hersteller und damit begeistern sie uns ja immer wieder. Und deswegen kann man natürlich auch sich freuen, wenn Nintendo doch ein neues Star Fox ankündigt, das dann wirklich Ideen hat, auf die man selber nicht gekommen wäre und dadurch dann wieder richtig geil wird.
Wir müssen aber schon darüber sprechen, damit irgendeine ukrainische Videospielseite mit einer ganz komischen Übersetzung von uns dann sagt, die haben in dem Podcast gesagt, Star Fox wurde angekündigt und F-Zero und.
Weißt du, das ist ja auch irgendwie so ein latenter Rassismus, ne? So
was heißt denn latent?
Ukrainische Seite, die kann dann unsere Seite nicht vernünftig übersetzen. Nö, aber wenn du deine News von den ukrainischen Seiten holst,
ich ja das Gleiche.
Also da ist die. Wer weiß, wie viele von diesen News hier gerade nicht
stimmen, weil dein Englisch natürlich. Wenn ich was aus dem ukrainischen Podcast zitiere, ja, dann ist das schon eine Google-Übersetzung von Kotaku, die ich zitiere. Also so wollen wir ja immer nicht kommen.
Letztes Mal hattest du in der News irgendwie links in der französischen Seite drin, da war auch schon irgendwie der Link da mit Google Translation drin, ne?
Ja.
Bevor Nintendo seine Pressekonferenz hält, ist allerdings Sony dran.
Ich wollte noch kurz eine Spekulation zu einem neuen Paper Mario für den 3DS aufstellen. Das Paper Mario 1 war ja eigentlich angekündigt als DS-Umsetzung.
Ja.
Und wenn das nun wirklich so läuft, wie wir das ja mal in dieser einen News hatten mit diesem WiiWare-Spiel, das würde sich ja für Paper Mario geradezu anbieten.
Ja. So ein Szenario. Ja, Alex will das nicht hören.
Entschuldigung. Nee, das ist ein guter Punkt. Also ich finde, Paper Mario ist wirklich ideal. Oder halt eben wieder so ein Mario & Luigi RPG, was halt so auf dieser Paper Mario Reihe ja basiert quasi, ist ja auch dasselbe.
Was war denn dieses Bowser's Inside Story da?
Ja, ist auch ist Mario und Luigi. Eigentlich war das erste Mario und Luigi wurde mal gehandelt als der Nachfolger von diesem Super Mario RPG, das Square gemacht hat, noch zu Super Nintendo Zeiten. Aber es war es ja eigentlich nicht wirklich, es war ja dann eine neue Reihe und auch Paper Mario wurde irgendwie auch als Fortsetzung dafür gehandelt, wie auch immer, nachher auf N64. Genau, aber letztendlich haben sich daraus zwei komplett unterschiedliche Serien entwickelt, sodass eine Fortsetzung von dem Super Mario RPG natürlich auch witzig wäre.
Ja, aber Paper Mario hast du natürlich vollkommen recht. Also dieses ganze Design ist ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Aber mal gucken. Vorher, wie gesagt, Sony. Sony hat natürlich, ich bin gespannt, was Sony Spieletechnik erstmal anbietet, weil sie ja eben, wie gesagt, schon so viel Katzen aus dem Sack gelassen haben. Wir haben gesehen Motorstorm 3. Motorstorm 3 sieht so ein bisschen aus wie Split Second. Man rast irgendwie anscheinend jetzt durch Städte durch, die irgendwie hinter einem oder vor einem explodieren. Das sieht auf den Bildern erstmal nicht ganz so cool aus. Aber Bilder können bei Motorstorm extrem lügen. Also ich weiß noch, wie es gab erst den Motorstorm 1 Trailer, der sah hammer geil aus. Dann gab es die ersten Ingame-Bilder, die sahen super scheiße aus. Und das Spiel selber sah dann wieder sehr gut aus. Motorstorm 2 sah dann nochmal besser aus. Und wenn die Jungs 1, glaube ich, können, dann können sie mit Motorstorm 3 eine gute Engine machen. Aber wie sie halt so dieses urbane Setting da mit diesen ganzen zerstörerischen Sachen einbauen, weiß ich nicht. Infamous hat super viele Fans gehabt. War damals eigentlich ja auch im direkten Vergleich mit dem Activision-Ding
Prototype. Das ist mittlerweile völlig, also zumindest bei uns ja völlig in Vergessenheit geraten, weil es ja auch nicht veröffentlicht wurde.
Das Infamous muss sich ultra gut verkauft haben. Also über den Erwartungen
zumindest. Ja, ist auf jeden Fall auch Platinum-Titel.
Killzone 3. Also wir haben jetzt quasi Little Big Planet 2. Die vier Spiele wissen wir schon. Dann wissen wir auf alle Fälle, dass Naughty Dog an was Neuem arbeitet, was glaube ich nicht Uncharted 3 ist. Also ich glaube, Uncharted 3 auch, aber vorher gibt es noch ein anderes Spiel.
Wer hat denn bitte erlaubt?
Genauso.
Ja, Sly Raccoon. Ach nee, das war Sucker Punch, das waren
ja
die
Empfehlungen. Ja, Fail.
Jack und Dexter
waren.
Genau. Neuer Teil gar nicht so unwahrscheinlich.
Wenn die natürlich rübergucken zu den Kollegen von
Insomniac,
dann sehen sie natürlich, dass die mit ihrer Ratchet & Clank-Reihe schon zwar immer gute Spiele gemacht haben, aber die waren ja nicht halbwegs so erfolgreich wie die guten alten Resistance-Teile.
Das stimmt. Ja.
Und Resistance 3 wird auf alle Fälle bestimmt auch kommen.
Sie haben ja gesagt, sie werden, auch wenn Insomniac jetzt Multiplattform auch macht, trotzdem noch Exklusivtitel ankündigen für die PlayStation 3 auf der E3.
Resistance wäre auf alle Fälle wieder dran. Mhm. Die Sache ist natürlich die, dass Resistance allerdings ein super blödes Zeitfenster hätte, weil es geht natürlich um den Kampf mit Gears of War. Gears of War erscheint im Frühjahr 2011, Killzone 3 soll auch im Frühjahr 2011 erscheinen. Killzone 3 wäre so eigentlich der Gegenspieler zu Gears of War. Es sei denn, Killzone 3 wird noch vorverlegt, kämpft gegen Halo Reach, was dann natürlich heißen würde, dass Killzone 3 mit einer sehr, sehr schnellen Nadel gestrickt werden müsste. Und dann kann Resistance 3 gegen Gears of War antreten.
Wann könnte Killzone eigentlich nur verlieren?
Ja.
Also das... wobei man muss ja sagen, Resistance 2 damals hatte das gleiche Zeitfenster. Das ist ja auch mit Killzone 2 und Gears of War 2 rausgekommen.
Ja, ja.
Also aber wieso, warum müssen die beide miteinander konkurrieren? Das ist ja doch nur wirklich absolute Exklusivtitel.
So, also gerade deshalb.
Ja, aber es ist ja eher so aus der Marktperspektive gesprochen.
Ja gut, stimmt. Ja, die meisten haben ja auch dann mehrere Konsolen wahrscheinlich.
Also so denkt Sony, wenn die ihren Release-Kalender machen.
Aber letztendlich, diese Ankündigung, das ist ja alles ganz schön und nett, aber das klingt doch alles langweilig, ne? Also muss man ehrlich
sagen, das Coolste ist ja
einfach immer diese Überraschungsankündigung.
Bei so einem Spielen ist ja, dass du die Aufmerksamkeit bindest. Und das Schlimmste, was aus Sony-Sicht passieren kann, ist, dass wenn Halo Reach rauskommt, es 3, 4, 5 Wochen gibt, wo die ganze Welt von Halo Reach redet. Und keiner von der PlayStation. Also musst du einen Titel haben, der mindestens genauso in der Liga spielt, dagegen ballern, damit auch sagen kannst, ja, so ein süß Halo Reach, aber bei uns spielen die Leute gerade Killzone 3. Deswegen muss man halt so eine Top-Spiele gegeneinander antreten lassen. Und bei anderen Spielen muss man aufpassen, dass sie eben nicht gegen so ein Top-Spiel antreten.
Ich finde das lustig, dass Sony jetzt gesagt hat, was wundert ihr euch alle, dass wir unsere Sachen so früh verkündet haben, weil jetzt haben seit mindestens 3 Wochen die Leute nur über unsere Spiele geredet, weil alle anderen ihre Spiele verstecken.
Ja, ja.
Aber andererseits bedeutet das ja auch, wenn sie die zur E3 angekündigt hätten, dann hätten die gegen die anderen abgestunken und keiner hätte über sie geredet. Also sie haben den, das klingt dann, gut. Also du könntest es auch so sagen, dass sie den Konkurrenzkampf gescheut haben auf der E3 und deswegen alles schon vorher verkündet haben.
Also ich bin mal gespannt, also im Gegensatz zu Microsoft hat Sony ja immer noch so sehr viel ausgefallene und gute First-Party-Sachen. Bei Microsoft ist es ja so, dass bei Xbox gibt es halt eben nur so eine, wirklich so eine Handvoll. Also Remedy wird die nächsten 10 Jahre kein Spiel machen oder wenn dann nur Alan Wake-Episoden. Und dann haben wir Epic mit Gears of War 3. Was ja dann auch nichts Neues ist, vielleicht noch ein neues Franchise von Epic, weiß ich nicht.
Naja, sie können Unreal fortsetzen.
Fable 3, Unreal werden sie niemals,
Unreal ist halt niemals mehr fortsetzen.
Mittlerweile Unreal Tournament geworden.
Es wird überhaupt, es wird niemals mehr eine Unreal-Fortsetzung geben.
Warum glaubst du das?
Weil Unreal so zu Grabe getragen
ist. Ein
auf dem PC ist es tot.
Das stimmt schon.
Ja, und auf den Konsolen war es noch toter. Also das Unreal Championship oder sowas, obwohl es spielerisch toll war, wird kein Mensch spielen auf den Konsolen.
Und auch so Unreal selbst, was gibt es denn da vorzusetzen?
Ja,
also es gäbe jetzt keine Story oder irgendwas, wo ich mir so denke, was wäre cool, wenn es da mal weitergeht.
Unreal ist im Laufe der Zeit das eben zu also Unreal Tournament geworden.
Keinen Sinn machen. Da können sie lieber, also sie haben ja noch auch das Partnerprojekt da mit EA Bulletstorm.
Ja.
Bulletstorm, wie unser einer Leser ja gesagt hat, er hat ja auch recht. Ich weiß auch genau, das ist eine meiner schlechten Angewohnheiten, dass ich selber oft Ballett sage, obwohl das wirklich Bullet heißt.
Ja, das ist halt das Ballett.
Ne? Ja, das ist wirklich schlimm. Nein, aber zu Remedy nochmal, also Alan Wake hat sich laut inoffiziellen Verkaufszahlen, die so zusammengerechnet wurden als allen möglichen Chartlisten und so, erschreckend super schlecht verkauft.
Ja.
Also auf jeden Fall weit, weit unter den Erwartungen und dem, was man nach der Entwicklungszeit erwarten könnte. Hat es, finde ich, natürlich nicht verdient, weil ich finde es immer noch, ist ein tolles Spiel, auch wenn man viel daran kritisieren könnte. Aber das würde es sehr unwahrscheinlich machen, dass Remedy nochmal so eine lange Entwicklungszeit für irgendwas bekommt.
Ja.
Also das wäre...
Die Kohle streckt keiner mehr vor.
Nee, genau. Wahrscheinlich müssen sie auch einen großen Kredit jetzt noch abarbeiten bei Microsoft. Ja, aber ich bin gespannt, was die 343 Studios zeigen. Also ich würde mich nicht wundern.
Wir müssen einen Moment warten, also weil wir waren jetzt noch ein bisschen bei Sony. Sony, wie gesagt, eben First Party. Ich denke, es wird da auch noch die ein oder andere First Party Überraschung geben, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten. Es wird Move natürlich wieder eine Menge Move geben.
Ja.
Eine Menge.
Und das SOCOM dazu wahrscheinlich
natürlich. Genau, genau. Also, aber vorher wird es wieder diese ganzen Casual Games geben. Ja. Also die werden wieder ihr Wii Sport haben, was dann irgendwie Sony Move Your Ass oder so heißt. Und
Sony fucking the
ass. Ja. Was ich verhindere. Nee, Bass ist auch blödsinnig, weil das lebt so von diesen Bass-Controllern.
Aber sie haben ja wirklich schon eine ganze Liste von diesen Spielen
eigentlich,
die jetzt auch so von der Mechanik her simpel sind, wie dieses komische Fight oder dieses Schwertkampfspiel.
Ja. Aber halt alle gut aussehen.
Ja, genau.
Was für die Wii-Besitzer dann wieder so ein Schock ist.
Und die halt wirklich halt nicht so ganz so babyhaft aussehen.
Ja.
Also
das, gerade das Fight. Das sieht aus wie so ein Fight Club
mit. Genau.
Wie man sich das so vorgestellt hat. Das
ist super brutal.
Ja, ja, ja. Finische!
Wie geht das, dieses neue iPad-Spiel, was mit dem Move dann funktioniert? Wo wir ja damals bei dem ersten iPad, also iPad gesagt haben, dass das wäre ja geil, wenn sie halt eine bessere Technik hätten und nicht diese Kamera, die fast gar nichts erkennt, wenn man da seine Handbewegung macht.
Und ich dachte schon, die wollten das alte iPad patchen, aber dass es jetzt ein neues ist.
Ja, denke ich, glaube ich schon. Also ich meine, ich hätte das so verstanden.
Auf alle Fälle halt SOCOM und SOCOM wird ja, glaube ich, so gemacht, dass es da den ganz mutigen Weg geht. Vielleicht, so habe ich es in Erinnerung, dass SOCOM nur mit der Move-Steuerung funktioniert.
Okay. Das finde ich nicht schlimm. Unfair. Nach wie vor finde ich, ist das eine coole Shooter-Steuerung. Also ich finde auf der Wii, wenn man das gut umsetzt, so halt, die sind sich da immer ein bisschen unschlüssig, anfangsweise auch bei Red Steel so, wenn, wie sie dann hier nur eben das Visier bewegen sollten, ja, und wann sich dann der Bildschirm bewegt. So, wo ich finde, diese Frage stellt sich eigentlich nicht so wirklich, weil in jedem bescheuerten Scheiß-Shooter dreht sich der Bildschirm, sobald du auch, oder bewegt sich auch das Visier, sowohl der Bildschirm, sobald du irgendwie dich bewegst, halt. Und da haben sie sich irgendwie diese Angewohnheit angewöhnt.
Ja, das ist der Meister der
Wortfindung. Nicht wahr? Nicht im Test, nur verbal. Deswegen. Demnächst schreibe ich einfach für den Podcast, was ich sagen möchte, so, und liest das dann vor.
Man nennt ihn auch den Goethe der Podcast.
Nicht wahr? Genau.
Der Podcast hat da keine F7-Funktion.
Ja, vor allen Dingen ist das natürlich auch super leicht, irgendwas zu erzählen, weil man von zwei Seiten einfach so komplett zugeschissen wird mit verbalen Spam. Na egal.
Hast du keinen Spam-Filter?
Leider nicht. Nein, nicht auf, nur auf dem linken Ohr.
Sorry,
wenn auf den rechten kommt halt
in unserer Mitte einer mit Down-Syndrom sitzen würde und die ganze Zeit so voll lustige Sachen macht,
ja,
dann würden
wir. Ja, aber Kathi ist nicht mehr da. Du musst den nicht hinterher trauen. So, was habe ich eigentlich gesagt? Achso, genau, nee, haben sie sich ja halt angewöhnt, irgendwie den Cursor mal bis zum Bildschirmrand wandern zu lassen, bevor sich denn das Bild dreht. Ja, aber bei Metroid und so, da lief das ja alles ganz gut. Und ich finde, das ist eine coole Shooter-Steuerung. Also jetzt nicht so präzise wie Maus. Vielleicht mögen auch einige mit dem Gamepad besser umgehen können, aber von daher finde ich das jetzt nicht so mutig, sondern
also,
einfach cool.
Ich fand die Videos von SOCOM seltsam. Also das sah so aus, wie die Roboter bei Avatar gesteuert werden. So, weißt du, wo du auch so eine imaginäre Knarre in der Hand hältst. Also,
ach so, das, okay, das ist irgendwie komisch.
Ja, aber wer weiß. Also, wer
also ich dachte jetzt, du zielst einfach auch nur auf dem Bildschirm und steuerst dann mit dem Angst. Der Controller sieht ja nur wirklich aus wie der Wii-Controller.
Ja, ja, ja.
Also sie tun dann so, als ob du ein Gewehr
nach. Also sah es ja, so aus. Es sah nicht so aus wie diese Metroid-Steuerung.
Ja, ach so, nee, die meine ich aber.
Es sah so aus, als hätte man so eine imaginäre Knarre in der Hand.
Das, das wird bescheuert.
Ja. Also, das ist interessant. Also, was interessant ist, Vorteilhafte für Sony ist natürlich, sie haben halt dieses Mac. Wer jetzt, und das ja, hat ja jetzt auch irgendwie 1,7 Millionen Spieler zumindest, ja, sagen sie das.
500 drauf, 600.
Ja gut, aber sie haben halt so ein Spiel. So, es, ja. Ich glaube, es gab auch schon mal ein SOCOM für die PlayStation 3, wenn ich mich nicht irre, oder? Gab es nicht
kann,
schon
mal eins, ja, der dritte Teil? Tatsächlich SOCOM 4 oder so.
Nee, echt? Nee, es gab schon. Nee, es also gab, die Serie ist aber DLC oder irgendwie so ein PlayStation Network? Nein,
nee. Ja, aber auf jeden Fall...
Nee, ich glaube, es gibt wirklich auch... Ja, ja.
Auf jeden Fall ist es so, also sie haben jetzt eigentlich mit Mac auch schon so ein Spiel, was auch die Leute spielen, die sich dafür interessieren. Das heißt, selbst wenn das SOCOM 4 jetzt nicht ankommt, so als Taktik-Shooter, dann gibt es jetzt keine Zielgruppe, die ihnen dann in abhanden kommt.
Weil ja, ja,
die haben sie dann schon abgedeckt und das ist jetzt einfach nur...
Ja, wobei
SOCOM, ja, wenn sie so viel Geld hat, dann ein anderes Spiel
gestellt. Ja, man meint, SOCOM hat ja eine sehr, sehr große Fangemeinde.
Also ja, ich denke, das versuchen mal, sie jetzt dann
noch eben, für, dieses, das für die Fangemeinde könnte natürlich das ja auch der Grund sein, warum sie sich Move zulegen.
Ja, und weil wenn es nicht klappt, wenn die Leute es nicht akzeptieren, sagen sie halt, ja gut, dann spielt halt Mac weiter.
Diese Auslegung auf dem Move-Controller kann natürlich auch einfach spielerische Ursachen haben. Also, dass das Spiel wirklich nur spielbar ist damit. So, also in dem Sinne, dass es vom Gameplay her auch komplett darauf ausgerichtet ist, diese Vorteile dieser Steuerung zu nutzen, sodass es auf dem Gamepad halt schlecht oder gar nicht spielbar wäre.
Es muss, ja,
also wenn ihr ja versteht, was ich meine.
So, ja. Zumindest wäre es, also es wird schon Pflicht sein, weil sonst wäre das ja auch im Multiplayer total bescheuert, wenn dann einige wieder mit Pad spielen und die anderen dann mit dem.
Ja. Also neben den Spielen, Move,
Neuheiten... Da könnte man sich auch so ein Paket vorstellen, einfach. So.
Gehe ich mal davon
so
aus,
dass... wurde ja auch ausgeliefert mit so einem Headset oder so, Entschuldigung.
Ja, bla bla bla. So, und
gehe ich mal davon... Ich jetzt nicht entschuldigt,
das sind sinnlose so Zeitinfos, die wir nicht brauchen, Johannes. Ja,
ich denke mal, Sony wird auf alle Fälle bei der E3-Pressekonferenz auf den 3D-Zug aufspringen und es würde mich nicht wundern, wenn Sony ein Teil der Pressekonferenz in 3D hält und an alle Journalisten
Quatsch. Du meinst, dass man die Lollatoren so von allen Seiten sehen kann?
Nee, aber sie werden auf alle Fälle 3D-Sachen präsentieren und das macht ja keinen Sinn, 3D-Spiele zu präsentieren, wenn du keine Brille auf hast. Deswegen denke ich mal, wird ein Teil der E3-Pressekonferenz von Sony in 3D vielleicht gezeigt werden und da werden halt so ein paar Little Big Planet und Wipeout und sonst was oder Gran Turismo in 3D zu sehen sein und alle werden sagen, wow, saui, waui.
Wäre ja auch cool, wenn sie es so machen würden, dass sie
halt... James Cameron rein.
Ja, so ähnlich. Nee, das hat es ja auch schon mal so gegeben, bloß halt ohne 3D, dass sie... so einen Videospielcharakter praktisch damit auf die Bühne holen, indem die Leute halt auf den Bildschirm gucken, durch diesen 3D-Effekt, das halt so aussieht, und die Leute, die den Stream gucken, kriegen das dann halt rein visualisiert.
Ja.
So was Ähnliches hat es ja schon mal so als Fake auch bei anderen Sachen gegeben. Das wäre zumindest ganz originell, wenn sie das sowas machen würden.
Ein Wackelkandidat ist nur die PSP 2. Da gibt es ja die Hardware-Informationen, die eigentlich so klingen wie eine PSP 3 zum Mitnehmen, PS3 zum Mitnehmen. Ist natürlich die Frage. Kann sein, dass dieses auf der E3 noch gar nicht präsentiert wird, weil sie sich sagen werden, okay, Vielleicht sind wir noch nicht so weit mit der Entwicklung, dass wir jetzt hier schon was zeigen können, was gegen den 3DS anstinken kann. Vielleicht warten wir bis zur Tokyo Game Show. Vielleicht warten wir sogar bis Köln, was natürlich völlig illusorisch ist, dass sie sowas in Köln vorstellen, vor allem als japanisches Unternehmen. Also vergessen wir diese Idee mal. Die Tokyo Game Show ist nach Köln.
Deswegen.
Genau. Ja. Also, aber ich denke mal, die PSP 2 werden wir abwarten. Ich halte sie noch nicht für gesetzt quasi für
die. Das Problem ist einfach, das ist das naheliegendste Gerücht wäre, wenn man so sagt, ich denke mir jetzt ein Gerücht aus und denke mir so ein paar Specs aus und dann hole ich mir Klicks auf meine Seite, so, das ist das naheliegendste einfach. Ja. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, seit 3 oder 4 Jahren ist es immer Gerücht gewesen, dass, dass sowas angekündigt oder irgendwie zumindest schon mal angeteasert wird. Von daher, ja, das ist einfach so ein Oldie, der immer wieder kommt. Und mal gucken, ob es jetzt kommt.
Ja.
Mal, also ich könnte mir auch vorstellen, dass Sony da einfach abwartet, wie der 3DS wirklich ankommt, so um zu gucken, was sie selber machen sollen. So. Weil ich meine, sie haben ja mit der PSP nun mal einfach völlig abgestunken gegen den Nintendo DS, so, weil der halt, obwohl die Hardware an sich ja von der Leistung besser war, hatte er einfach die besseren Ideen. Und es wäre jetzt sinnlos, irgendwie auch auf genau diesem Prinzip jetzt wieder ein neues Handheld irgendwie zu erschaffen. Während du schon im Vornherein gehört hast, oh, Nintendo, die bringen jetzt irgendwie wieder Ideen in dieses Ding rein. So, wir machen aber einfach jetzt nur eine leistungsfähige PSP. Also, da könnte ich mir auch schon vorstellen, dass sie einfach ein bisschen vorsichtiger sind und jetzt erstmal gucken.
Wobei, erstmal, das eine, was natürlich dafür stimmt, ist, letztes Jahr, als Natal und Move gezeigt wurden, hatte man ja auch so das Gefühl, die haben gesehen, was Microsoft mit Natal gemacht hat und haben dann so schnell gesagt, okay, wir zeigen jetzt auch mal unseren Prototypen, aber das wirkte so, als wenn das nicht unbedingt...
Ja, das war sehr überstürzt letztes
Jahr. Genau, also andere Sache ist, zu einem anderen Thema, und zwar die Verkaufszahlen der PSP. Es wundert mich trotzdem, dass in Japan jede Woche wieder 25.000 verkauft werden und eigentlich schon seit Monaten die PSP sich fast genauso gut wie der DS verkauft jede Woche.
Ja.
Also es ist jetzt irgendwie auch nicht kein Flop. Also das wundert mich halt immer zu sehen. Das sieht
natürlich auch Metal Gear Solid Peace Walker viel stärker als bei uns. Und
so die Monster Hunter-Titel.
Monster Hunter und die Final Fantasy ist aber auch
super. Also das wird schon auch seine ganz vielen Millionen Dinger verkauft haben weltweit. Das wundert mich halt immer, in was für Dimensionen da gedacht wird, bis was als Erfolg gilt. Und
ja gut, ja.
Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass die Leute es immer in Konkurrenz zum DS setzen und dann sehen...
Ja, und auch, glaube ich, einfach an dem Spieleprogramm. Mhm. Weil das ist ja auf der PSP nur, das wurde ja auch schon sehr früh bemängelt, dass es einfach immer nur so PlayStation 2-Umsetzungen sind. Ja. Oder dann runtergerechnete PlayStation 3-Sachen so irgendwie. Das ist alles immer, dass die PSP nicht so eine richtige Eigenständigkeit hat von der Software her.
Und der Uncharted für PSP ist noch ein Kandidat.
Und der Erfolg,
das wird witzig.
Und der Erfolg der Verkaufszahlen der Software natürlich auch.
Ja, das
die Third-Party-Publisher waren nie glücklich mit der PSP und haben super wenig Stückzahlen abgekauft.
Ja.
Und,
auch so die technisch geilsten Sachen kommen ja von Sony dann wieder selbst. Das ist ja fast das Wii-Syndrom.
Aber es gibt ja noch ein God of War für die PSP,
die
schon angekündigt worden ist. Also deswegen,
Und das Uncharted für die PSP, das wurde auch mal in einem Magazin enthüllt. Da gab es auch schon Bilder von, das weiß ich auch ganz genau. Bei anderen Seiten habe ich jetzt vor ein paar Tagen wieder, da wurde darüber gesprochen, als wenn das ein Gerücht wäre.
Ja.
Wäre jetzt auch so ein Kandidat, das ist auch auf der E3
richtig gezeigt. Andererseits muss ich sagen, sowas wie das God of War für die PSP, das sind also Gerüchte, die mich so ankotzen. Gerüchte, Quatsch. So Spiele. Nee, ich meine schon das God of War. Spieleankündigung. So, wo wir jetzt sagen, so, wir haben jetzt die God of War Trilogie auf der PlayStation 3 abgeschlossen, so, aber wir machen jetzt hier noch so ein Spin-off, um dann noch was nachzuschieben und dann wieder diese Serie zu melken. Beziehungsweise auch Metal Gear Solid, wo dann letztes Jahr oder vor 2 Jahren vielleicht schon gesagt wurde, Metal Gear Solid, die Geschichte ist jetzt aberzählt. Das ist jetzt Metal Gear Solid Peace Walker, du spielst Big Boss, so, weil einfach dann derselbe ist.
Hallo Halo, so, finish the fight.
Und das finde ich immer so ein bisschen, also dann wird es aber auch nicht so richtig, also so eine Spin-offs, wir hatten das ja vor 2, 3 Ausgaben mal da über diese Spin-offs geredet, auch im Zuge von Assassin's Creed Brotherhood. Da wird dann aber auch nicht so viel ausprobiert. So, es wirkt dann trotzdem irgendwie nur wie so ein schwächerer Teil der großen Version. So, der zwar immer noch cool ist, irgendwie, aber trotzdem so nachgeschoben und du bist dann da trotzdem so übersättigt, anstatt irgendwie da mal ein
bisschen was auszuprobieren. Ja, beim PSP-Teil von Peace Walker kommt halt zu, dass es so überkomplex ist. Also jedenfalls für ein Handheld-Spiel.
Ja.
Super mit Tarnsachen und sonst was, 1000 Sachen, die man ausbenutzen kann und Bosskämpfen und das ist eigentlich nichts, was man so unterwegs in der U-Bahn spielen.
Ja, das macht auch wirklich den Eindruck auf mich, als wenn es ein vollwertiger Serienteil ist. Genauso wie Konami es immer gesagt hat. Das ist eigentlich der legitime Nachfolger von Snake Eater.
Ja.
Und so kam es mir auch immer vor von dem, was sie gezeigt haben. Nur, das stimmt auch wieder. Ich hätte trotzdem keine Lust, das auf der PSP zu spielen.
Aber es ist natürlich trotzdem cool, wenn es solche Spiele gibt, weil also sonst müsste man die Hardware ja auch nicht großartig erweitern. Also, du brauchst ja schon ein paar coole Spiele. Mitunter setzt man sich ja auch echt auf die Couch. So.
Ja, das ist aber dann wahrscheinlich.
Vielleicht fährst du auch mal irgendwo hin, so zum Campingurlaub und willst da länger was zocken oder
der
was.
Der Schlüssel, warum ich die PSP dann nie so
aber das ist schon
interessant richtig. Wie den DS fand, weil diese Art von Spiel, dann haben wir ja auch schon oft gesagt. Nicht genau, das ist, was ich auf dem Handheld
spiele. Dass man spielt. Vielleicht dann auch gar nicht nachher mal diese große, fette PlayStation 3-Grafik auf so einem Handheld haben will. Irgendwie, weil dann spielst du es doch lieber zu
Hause. Brauchst du ja auch gar nicht, weil in der kleinen Größe kommt es nicht rüber. Einen Tag vorher ist aber noch Microsoft dran. Man muss sagen, beim letzten Jahr haben wir ja geguckt, welche E3-Pressekonferenz hatte den größten Showfaktor. Und da hat natürlich Microsoft letztes Jahr gewonnen. Microsoft hatte die Beatles auf der Bühne, jedenfalls die Reste davon.
Ja, mit Yoko Ono.
Yoko Ono getrennt. Ja. Sie hatten Steven Spielberg auf der Bühne. Das muss man erstmal toppen. Und sie hatten so eine Tom Cruise-Imitation auf der Bühne.
Stimmt.
Der Maverick oder wie der heißt. Ja. Dieses Jahr haben sie wieder Natal. Ich weiß nicht, ob sie wieder Steven Spielberg auf die Bühne schleppen. Aber
das ist mal James Cameron.
Ja, aber James Cameron wird vermutlich... Naja, der wird bei Sony auf der Bühne stehen.
Stimmt,
aber
der Zeug.
Ja. Sie haben halt Natal. Sie haben halt... und ich finde, wir haben jetzt bei allen so ein Überraschungspotenzial. Wir haben bei Nintendo... Ich meine, wenn wir jetzt Zelda zeigen, ist jetzt vielleicht nicht die super Überraschung. Aber alle
hoffen jeder schon. Jeder will sehen, wie es aussieht. Also im Trailer zeigen sie auf
jeden Fall. Bei Microsoft will jeder endlich mal was sehen bei Natal, was nicht daran besteht, dass ich hample und Bälle abwehre.
Ja.
Also jeder will mal jetzt wirklich eine Natal-Anwendung sehen.
Genau. Okay, sie hatten noch letztes Jahr diesen Kampfsport-Simulator, der sich da einer vor so eine Wand gestellt hat und dann so, mach mal Daniel, platsch! Und dann so einen riesen Abdruck da.
Ja. Ja, aber abseits dieses Kampfsport-Simulators, bin ich mal
der gespannt... Der PB3 eingebaut wurde?
Bin ich gespannt... ob Microsoft es schafft, noch irgendwas richtig anzubieten, was einen so aus den Schuhen haut. Weil wir wissen, Gears of War 3 kommt, wir wissen Halo Reach, egal was sie zu Halo Reach zeigen, es wird nicht mehr diesen Impact haben, weil es gab sogar schon eine Multiplayer-Beta, wo jeder interessiert hat. Damit hat man schon diesen richtig starken Kontakt zu diesem Spiel.
Wobei ich deswegen halt noch das Potenzial sehe, dass dieses 343 Industries, dieses Halo-Studio, also, von dem man ja noch gar nichts außer dieser komischen Anime-Reihe, wo ich jetzt auch ein bisschen was von gesehen habe, ist ganz nett, dass sie es gemacht haben, aber die Großteil der Episoden kannst du in die Tonne kloppen.
Ja.
Aber die haben ja jetzt so viel Zeit und da sind wirklich gute Leute, die von allen möglichen Studios abgeworben wurden. Also die könnten jetzt wirklich nochmal sowas machen, wo selbst nicht Halo-Fans sagen, das sieht geil aus. Also das würde ich mir mal wünschen, weil es ärgert mich natürlich auch, dass Halo eben irgendwie nicht für jeden
so... Ist das Kunstpausen oder hast du einen
Schlaganfall? Es ist ein bisschen Pause. Ja. Ja, die Augen zittern auch schon so.
Ja, nee, das ist eine starke Zigarre, die ich hier rauche. Sie geht ein bisschen in den Kopf rein. Ja. Ich kann auch nicht mehr so gut sehen. Ich würde es mir einfach mal wünschen, dass das Halo kommt, um sie zu einen. Wo dann wirklich alle sagen, so, das ist unser Ring, den wollen wir alle haben.
Der Max, das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ja, gut.
Ich weiß nicht,
ein Halo sieht zu...
Ja, Halo, mit Halo ist aber auch langsam mal gut irgendwie, ich weiß nicht.
Nein.
So, das sind halt auch nicht so die Reihen, wo du jetzt so erwartest, das könnte man über 100 Jahre hinweg
durchziehen. Schon gar nicht, wenn es um Prequels geht.
Also schon gar nicht, vor allem, wenn die Story zusammenhängen soll.
Ich muss ganz ehrlich sagen, genau, es wäre mir vollkommen egal, wenn jetzt auch erstmal 3 Jahre kein neues Halo angekündigt wird. Weil ich weiß auch genau, im Multiplayer werde ich Reach dann lang genug spielen.
Und das ist ja eben auch der Punkt, du willst ja im Multiplayer auch mal ein bisschen was erreichen. So. Da steckt ja so ein paar
Monate Zeit. Du spielst ja jetzt auch nicht mehr ODST oder Halo 3.
Das ist ja der Halo 3 Multiplayer-Modus. Ich habe jetzt wieder gespielt mit den Usern
von uns,
mit denen du ja immer spielen willst, aber letztendlich...
Weil ich auch zu schlecht bin.
Nur ich mit denen spiele. Ja. Und ich ziehe die alle ab.
Ja, ja, du bist ja auch, das ist ja auch so ein Überfreizeitangebot.
Nee, aber die...
Schlafmangel.
Die Sache ist einfach... Ja, nee, stimmt schon. Ich muss jetzt auch nicht unbedingt wieder ein neues Halo angekündigt haben, aber es wäre schon cool, wenn es ein richtig geiles wäre.
Ja, aber wir wissen, dass Microsoft keine neue Hardware vorstellt. Also, wir wissen, dass Nintendo eine neue Hardware vorstellen wird, Sony vielleicht, aber Microsoft auf jeden Fall nicht. Außer Natal, was ich jetzt einfach mal nicht als neue Hardware nehme, weil sie es ja letztes Jahr schon vorgestellt hatten und weil wir schon ungefähr eine Vorstellung haben, was es ist.
Ja, oder auch ihr eigenes Handheld.
Den Y-Boy. Ja, werden sie auch nicht zeigen. Sie werden vielleicht Windows Mobile 7 zeigen, das ist vermutlich wieder so ein paar Xbox Live-Funktionen drin hat.
Oder guter Punkt, weil das haben wir bei Sony nicht vergessen, sich das hartnäckige Gerücht gehalten hat, dass die sich mit Google zusammentun und das Android-System auf die PlayStation 3 bringen und auf die PSP 2 und PSP und so, also dass die wirklich das Android oder Android, wie ich es immer nenne, ja, supporten.
Und das ist ja nur diese Anti-Apple-Front, die sich da zusammentut. Also alle wollen miteinander zusammen. Also das bringt ja sogar so eine Blüten wie, dass Apple jetzt auch sowas wie die Suchmaschine von Microsoft Bing oder so einbindet. Nicht anstelle von Google, noch optional. Ja. Aber schon alles versucht so, jeder versucht irgendwie gegen Apple zu kommen und Apple versucht eben gerade diesen Kampf gegen Google. Kampf ist eigentlich Apple gegen Google, genau. Es ist gar nicht mehr Apple gegen Microsoft oder so. Und Google sucht jetzt überall natürlich nach Allianzen.
Aber trotzdem, ich meine, wenn Microsoft hat auch das Windows Mobile Betriebssystem, was ein Konkurrent von dem Google-System ist. Ah. Deswegen Sony und Google würde irgendwie auch als Microsoft-Front passen in bestimmten Bereichen. Also, genau, Bing gegen Google auch, es würde...
Also auf alle Fälle haben Sony und Google keine Überschneidung. Aber die Sache ist halt wirklich nochmal trotzdem die, was Microsoft eben vielleicht noch anbieten könnte, was einen so ein bisschen überzeugt, weil es ist einfach so viel bekannt. Gears of War ist ein großer Titel, der ist bekannt, Fable 3 ist bekannt. Fable 3 hat einer auch schon wieder so mit Entwicklertagebüchern so überversorgt mit Infos zum Spiel. Also ich fange jetzt nicht an, rückwärts aus meinen Schuhen zu kippen, wenn Peter Molyneux auf die Bühne kommt und mir wieder erzählt, dass man irgendwie als König in Fable 3 irgendwie bis zu 3 Frauen haben kann. Wahnsinn! Die Frage ist, und das ist halt ganz spannend, was softwareseitig noch kommt, und da sind natürlich die Augen auf Rare gerichtet.
Also meine nicht mehr.
Es kann nicht sein, dass Rare die nächsten 5 Jahre lang nur nach Avatar-Klamotten macht.
Das habe ich auch vor 5 Jahren schon gesagt.
Ja, sie haben so etwas gemacht. Das ist halt teilweise Schrott. Also wie zum Beispiel Banjo und Kazooie Schraube locker. Alle vermuten jetzt vielleicht ein neues Killer Instinct. Wobei, bei Killer Instinct bin ich so ein bisschen der Meinung, dass ich über so bei Spielen wie bei Wing Commander oder so, man hört ganz, ganz viele Leute, die eine Fortsetzung von Killer Instinct haben wollen, aber wenn es dann rauskommt, ob das dann wirklich so einen großen Markt gibt, wie bei Street Fighter oder so.
So glaube ich nämlich auch nicht, bin ich mich auch nicht sicher, ob wirklich Killer Instinct viele gekauft haben.
Ja, so, Perfect Dark Zero würde wieder den Shooter-Markt
revolutionieren. Meiner Ansicht nach auch indiziert ist.
Ja, auf jeden Fall.
So, und das heißt natürlich USA und Japan und so ist ja ein viel größerer Markt. Aber ich finde auch nicht so Killer Instinct, ich meine, die hatten schon... Das hat schon so seine eigenen Figuren, so seine Charaktere erschaffen, die auch im Gedächtnis bleiben. Aber es hatte trotzdem nicht so. Na doch, ich kann mich schon. Ich kann mich auf jeden Fall schon an Figuren erinnern, so, die halt so ihr spezielles Aussehen haben. Aber es sah trotzdem nicht stilistisch wirklich cool aus.
Nenn mal ein paar Namen.
Also, es hat jetzt. Die Orchid war diese
Braut. Ja, die hat sich jetzt ausgedacht.
Nee, das war die Braut in dem grünen Ding. Ja. Ich weiß die Namen auch nicht, aber ich weiß, wie die aussehen.
Ja.
Da gab es da auch noch so einen komischen Robotertypen, der hat auch irgendwie Krallen und so einen Boxer und was auch immer.
Und so ein Reptilien,
Mensch. Und so ein Eistypen und so ein Skelett mit dem Schwert.
Seine Wix-Vorlagen von damals vergisst man nicht,
Johannes. Nee, das hatte halt wirklich, ich fand so, es hat nie so einen richtig coolen Stil gehabt, wo du jetzt denkst, boah, sehen die Fighter geil aus und ist das hier irgendwie optisch cool gemacht. Also da hatte selbst Mortal Kombat irgendwie so ein konsistenteres Universum. So, und von daher finde ich jetzt Killer Instinct auch nicht so interessant. Könnte aber natürlich passen, weil Prügelspieler halt in dieser Generation echt doch ganz gut laufen. So, und Capcom hat jetzt noch seinen...
Ja, aber im Grunde ist das ja alles Quatsch, weil ich meine, von Rare wird auf alle Fälle was kommen, aber ich denke mal, es wird auf alle Fälle was für Natal sein. Und,
Grab by the Goonies 2.
Nee. Es kommt erstmal Banjo-Kazooie Rad ab.
Ja.
Dann kommt Banjo-Kazooie alles im Arsch. Ja. Alles scheiße.
Nee, ich überlege gerade, ob sie Perfect Dark irgendwie, nee, wäre zu früh.
Ja, Donkey Kong natürlich, aber das wäre...
das wäre von Nintendo... Das hatte ich ganz vergessen. Das wäre zum Beispiel noch ein Nintendo-Franchise, das in dieser Generation ja völlig irgendwie
Donkey Kong,
praktisch untergegangen ist. Also so eine Fortsetzung von diesem Donkey Kong 64 hat es ja einfach nicht gegeben.
Ja,
stimmt. Also, gut, das hat auch Rare gemacht, genauso wie die Donkey Kong Country-Sachen. So Nintendo hat aber in der Richtung halt nichts mehr gebracht. Aber wahrscheinlich hat es... dahingehend auch den Markt völlig abgedeckt mit Mario.
Bei Microsoft ist mal witzig, man muss da immer so ein bisschen aufpassen und mit ein bisschen Vorsicht genießen, weil Microsoft bietet auch immer so eine Sachen an wie, okay, wir haben ja diese Entwicklerplattform Cujo oder Cuckoo oder Kaka und wir haben ja dieses Mod Nations Racer von uns, was noch nicht tot ist.
Joyride,
was noch kommen wird und so, aber sie kündigen immer sowas ganz groß an und dann versandet es immer so. Und deswegen hoffe ich, dass Rare irgendwas mit Natal macht, was nicht versandet. Ich glaube...
Dennis Hopper Avatar für Joyride.
Ja, im Pack mit Patrick Swayze mit Rabatt.
Aber... Und Billy Murphy noch dazu.
Lionhead arbeitet, glaube ich, ja auch an mehr als an Fable. Und dieses Milo, weiß ich nicht, ob das wirklich so was kommen soll. Oder
als Bildschirmschoner
zum Mutterland. Oder zum
Mutterhund
mit Natal. Aber sonst gibt es ja kaum noch First-Party-Studios.
Naja, also vielleicht... Ist ja noch was an der MMO-Front in am Marsch. Wobei ich dann auch sagen muss, ich glaube, letztes Jahr Sony hat ja auch mit NCSoft so einen Vertrag abgeschlossen. Ist ja auch nie was gekommen. Ja. Da wollten sie ja auch so, jetzt kommt für die Guild PlayStation Wars, ganz viel. Ja, ja, ja. Alles nicht. Na gut, Metal Gear Rising könnte ich mir vorstellen, dass es bei Microsoft präsentiert wird. Ja. Weil das ja auch, glaube ich, damals enthüllt wurde auf der Xbox-Konferenz. Da hat man ja auch noch nie was von gesehen. Also es ist ja auch wieder ein Multiplattform-Titel. Kleiner Einschub, der nicht von euch zu kommentieren ist, nur um es zur Vollständigkeit zu machen. Google hat ja diesen Videokanal angekündigt für Fernseher, halt diesen YouTube-Fernsehkanal. Und der wird in die neuen Bravia-Fernseher integriert sein mit Android und so. Also, und auch, dass man halt am Fernseher im Web surfen kann in geiler Auflösung und alles, das läuft alles über das Google Android.
Ja. Der andere Einschub ist, es wird auch gemunkelt ganz stark, dass Microsoft wieder irgendeine große Medienpartnerschaft zeigt. Also, sie haben jetzt Twitter drin, sie haben Facebook drin, sie haben in Amerika Netflix drin und jetzt vermutlich noch sowas wie dieses Hulu oder Zulu oder sonst irgendwelche, diese ganzen Plattformen, wo man sich Fernsehserien und sonst was runterladen kann.
German so, Googles.
Ja, so, sowas in der Art. Ansonsten Microsoft ja ein Rennspiel. Glaube ich, fehlt noch irgendwas, weil es gibt
Forza 4.
Es gibt ja entweder Forza 4 oder halt im Project Gotham und Project Gotham Racing.
Stimmt, das haben sie ja auch noch.
Was von den Jungs auch von Turn 10 gemacht wird. Also Turn 10 soll ja, die Leute, die Forza Motorsport 3 gemacht haben, sollen ja angeblich am neuen PGR arbeiten. Und vielleicht machen die das ja wieder im Wechsel. PGR und das andere. Mhm. Interessant ist natürlich auch, was bei der Gelegenheit auch was bei den anderen Publishern, was Criterion da macht. Machen die ein neues Burnout oder machen die das neue?
Nee, machen das neue Need for Speed.
Need for Speed, genau.
Da bin ich zum Beispiel auch sehr gespannt. Also, weil man muss ja jetzt nicht unbedingt erwarten, dass sie da irgendwie Need for Speed zu Burnout machen so, und da nur noch
Autos ja, so Takedowns.
Zu Schrott gefahren werden. So,
Need for Speed Takedown.
Unsinnig, genauso wenig erwarte ich da irgendwie so ein Need for Speed Shift in der Hinsicht.
Ja, ja. Also Schiff war ja irgendwie die falsche Richtung.
Aber das ist mal, vielleicht eine Überleitung bei den Pressekonferenzen sind wir vielleicht fertig.
Ja. Also, aber das Schiff war auch eigentlich erfolgreich, besonders auf dem PC.
Es wurde auch sehr gelobt, ja. Eigentlich größtenteils. Ja. Also jetzt kein Mega-Ding, aber...
Ja, aber es war halt, es hätte nicht diesen Need for Speed-Namen gebraucht. Hätte vielleicht ein neues Franchise beginnen sollen.
Shift.
Nur Shift. Ja, mein Ding. Kurz, knackig, Shift. Weil bei Need for Speed verbinde ich einfach noch so normale Straßenrennen.
Das wäre so, als wenn damals hier... Codemasters gesagt hätten, dass Race Driver Grid, das heißt Colin McRae Grid. Ja. Also es wäre eher so war es aber damals auch bei Need for Speed.
Aber ja, was es dazu bringt, ja.
Der Hammer wäre, wenn Microsoft so sagt, Gran Turismo 5 kommt jetzt exklusiv für die Xbox und zwar heute im Laden.
das ist übrigens eine witzige Sache, um nochmal ganz kurz abschließend bei der Pressekonferenz, was ein neuer Trend geworden ist bei den Pressekonferenzen, und das finde ich ja auch mal sehr interessant, und das wird ja auch wieder spannend nächste Woche, ist, dass du jetzt immer was ankündigst, was die Konsumenten gleich benutzen können. Was es gleich gibt. Selbst Apple hat das auf seiner Pressekonferenz gemacht, indem sie gesagt haben, es gibt jetzt Guitar Hero fürs iPhone, das ist jetzt verfügbar, ladet es euch jetzt runter. Das Spiel ist zwar, wie man sieht, ein ganz großer Scheiß, auch für 2,99 Euro.
Da ist Surprise.
Mit ganz wenig Liedern, und das Rockband soll besser sein, oder diese Tap-Tap oder sonst was. Aber letztes Jahr hat Microsoft ja auch gesagt, okay, hier, wir haben von Epic dieses neue Spiel.
Shadow Complex.
Und das ist jetzt da. Ladet es euch runter.
Nee, das war nicht so.
War das nicht?
Das ist erst im August dann gekommen, als ich Geburtstag hatte.
Ja, okay, dann
haben wir das auch relativ aufwendig.
Aber was war? Okay, sorry. Es gab immer manchmal so einen Download-Spiele. Stimmt, das war
also. Ich glaube, das war, also bei Microsoft fällt mir da nichts ein. Ich weiß nur, bei Sony war das
so. War das nicht mal so Duke Nukem oder sowas, was dann uns wieder nicht betroffen hat, aber so nach
dem Motto,
das ist jetzt verfügbar?
Ich weiß nur, bei Sony war das so, heute ist der Videostore da oder irgendwie solche Sachen.
Aber ich finde, das ist schon ein Trend. Und ich meine, es wird ja wieder den Summer of Arcade geben. Also bin ich gespannt, was nächste Woche das Arcade-Spiel der Woche sein wird, weil wird auf alle Fälle wieder ein größerer Teil. Vielleicht kommt ja sogar wirklich sowas wie Plants vs. Zombies schon nächste Woche. Vielleicht ist es groß genug. Oder Farmville.
Das wäre natürlich auch klar. Was cool ist, was aber, glaube ich, auch für uns nicht verfügbar ist, dass die Microsoft mit MTV kooperiert, um die E3 dann auch irgendwie so im Fernsehen richtig krass zu präsentieren. Aber das ist, glaube
ich... Ich weiß nicht, ob das MTV Deutschland, ob das auch da übertragen wird, kann ja sein. Wir sind ja dankbar für alles, was aus Amerika übertragen
wird. Ja.
Ich glaube, ich weiß nicht, wie das mit den MTV Movie Awards waren, ob die liefen bestimmt auch im deutschen Fernsehen, bei MTV.
Weiß nicht, ob die schon liefen, oder ob die nochmal danach eigentlich kommen.
Ja, wolltest du dann noch zu den anderen Publishern kommen?
Wir haben ganz unabhängig mal fragen, so, welche Spiele euch denn so interessieren, die vielleicht schon angekündigt wurden, mit welchen Ankündigungen ihr noch rechnet, oder welche Ankündigungen euch wünscht. Das wäre mal interessant, weil ich finde irgendwie so, die E3, also für mich war das immer gut, früher habe ich ja eigentlich nur Magazine gelesen, so, da hat man sich natürlich auch über die großen Titel gefreut, wo man vorher vielleicht schon mit gerechnet hat, aber durch das Internet hast du ja mehr so dieses Killzone 3 und sowas, dass du das schon vorher weißt, vielleicht. Aber da finde ich, habe ich mich immer am meisten über die überraschenden Ankündigungen gefreut, so, wo dann, keine Ahnung, eine Fortsetzung dann bestätigt wurde, mit der ich nicht gerechnet hätte, oder ein Titel, der einfach so interessant
ging. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die normalen Publisher so eingeschüchtert oder nicht eingeschüchtert, das falsche Wort, aber dass die E3 vor allem, was Neuankündigungen und sowas angeht, so im Zentrum der Hersteller von Konsolen ist, also echt? Nintendo, Microsoft und so, dass die E3 von den Spielepublishern nicht mehr als die ideale Messe gesehen wird, um Spiele neu anzukündigen, weil sie das Gefühl haben, da geht es ein bisschen unter. Warum macht man das nicht lieber 3 Wochen später oder 4 Wochen später und nutzt dann mal so eine Woche, wo es ein bisschen ruhiger ist?
Gibt es jetzt auch mal so, Rockstar haben ja schon gesagt, wir machen alles, zeigen unsere Sachen auf unserer eigenen Messe
dann. Das hat sich aber auch erst so in den letzten Jahren
entwickelt. Oder Valve, wenn Portal 2, irgendwie eine Überraschung, die mit Portal 2 zu tun hat, aber sie
werden jetzt auch kein Half-Life.
Genau. Und ich habe auch die letzten Jahre, also EA und Ubisoft haben ja dann auch wieder ihre eigenen Konferenzen, ein paar andere auch. Die waren immer total langweilig. Ja. Man hat immer gemerkt, die haben da überhaupt kein Geld reingesteckt, die wollen da überhaupt keine Show machen, die wollen auch nur so Dienst nach Vorschrift abliefern.
Ja, ich meine, was soll bei Ubisoft zum Beispiel kommen? Es sind irgendwie Spiele seit Jahren in der Pipeline, so wie dieses I Am Alive oder Beyond Good and Evil. Da wäre es ja schon einfach nur schön, Lebenszeichen zu sehen, aber das ist ja keine neue Ankündigung. Und Assassin's Creed ist, das Brotherhood ist in Arbeit, die werden jetzt, glaube ich, nicht irgendwie groß Assassin's Creed 3
zeigen. Ja, aber auch gar nicht so neue Ankündigung. Ich meine ja jetzt auch, wo, also zum Beispiel wäre es ja, ist ja interessant, von Deus Ex 3 jetzt endlich mal Spielszenen zu sehen.
Ja.
So, das wär
aber ist ja keine neue Ankündigung.
Genau. Nee, deswegen habe ich ja auch am Anfang gesagt, so Spiele, die schon angekündigt wurden, wo man dann aber vielleicht mal was zu sehen kriegt, also die euch da besonders
interessieren. Max Payne 3 wäre so ein Kandidat, aber es ist wahrscheinlich jetzt nicht zu sehen.
Aber selbst Max Payne 3, wie gesagt, Rockstar ist ja nicht da, oder Take-Two ist auch nicht da, Rockstar, Max Payne 3, gibt es ja schon zumindest Ingame-Bilder.
Ja, so einzelne Bilder, aber ich will nach wie vor. Ich weiß immer noch nicht, wie es jetzt wirklich ist. Also, ich will mal was davon sehen. Ja.
Das waren so ein paar Bilder,
die so ein bisschen wie Alan Wake damals, als man jahrelang nur so Mini-Fitzel hatte und.
Zumal ich noch immer nicht so ganz weg bin von meiner etwas spaßig gemeinten Theorie, dass sie das komplett umbauen könnten. Einfach.
Ja,
so, weil das einfach nicht angekommen ist.
Ja, das glaube ich auch. Ich meine, es kam ja heute auch wieder die Verspätungsmeldung, dass es aus der Zeit kommt. Schön wär's. Also mir würde es schon erstmal reichen, wenn sie den Hauptcharakter erstmal völlig ummodellieren. Ja. Das wäre das Günstigste. Ja. Und das, was mich am meisten stört, weil dieser Zangief im Hawaii-Hemd.
Würde vielleicht sogar schon rennen.
Ja. So, einfach wieder das alte Gesicht von
selbst wenn er nur ein Hawaii-Hemd ohne Lederjacke anhat oder dann im Laufe des Spiels nachher die anzieht, wenn er wieder zurück nach New York kommt oder was.
Man merkt jetzt ganz klar, Red Dead Redemption hat sich ja schon über 5 Millionen Mal verkauft in der kurzen Zeit. Und das hat ihnen Luft verschafft. Die haben nicht damit gerechnet, also vielleicht kurz vor dem Release, aber die Monate davor nicht damit gerechnet, dass Red Dead Redemption wirklich so erfolgreich wird. Und weil auch die Analysten alle gesagt haben, keiner will Western spielen. Und das könnte auch Max Payne jetzt ziemlich gut getan haben.
Ja, ansonsten auf dem PC-Markt irgendwelche Überraschungen vermute ich nicht. Ich meine, Blizzard wird Cataclysm oder so, glaube ich, weiß ich nicht, gar nicht vorstellen. Die werden damit warten bis zur BlizzCon.
Bei denen würde ja höchstens noch interessant sein, dass das MMO, was ja
stimmt,
bestätigt, aber ja noch nicht irgendwie vorgestellt wurde. Und jetzt von StarCraft 2, Diablo 3 und so, dachte, brauche ich jetzt auch nicht sehen. Man weiß halt schon, wie die werden. So, also StarCraft 2 kommt halt raus, geil, Diablo 3, da kann ich mir denken, wie es wird. Es wird geil, so, aber es sieht jetzt nicht so aus, als wenn ich jetzt noch mehr sehen müsste von diesem Spiel, um es dann nachher zu kaufen.
Wenn genau, um noch überzeugter
zu werden.
Du bist ja schon am Limit.
Genau.
Also was ich mir auch noch vorstellen kann, speziell für Microsoft, wäre, weil die mit Bethesda so eng zusammenhängen, dass die das neue Oblivion, also
Elder Scrolls, sondern
das neue Elder Scrolls enthüllen.
Ja. Da wird es ja auch Zeit eigentlich mal wieder.
Vor allem, weil die arbeiten ja nicht an dem Vegas, an dem Fallout New Vegas, weil das ja hier die Kollegen machen, von Obsidian. Und von daher würde es Sinn machen.
Wird das stimmt, passen? Ja, damit würde ich auch rechnen. Ja, aber das weiß ich nicht, wenn es wirklich so ist, wie du das sagst. Also für mich war die wie immer so die Ankündigungsmesse, aber die Gamescom hat ja auch an Bedeutung, oder auch schon die Games Convention schon an Bedeutung gewonnen, international eigentlich, dass da auch was möglich ist.
Die Games Convention.
Aber die sind ja halt auch immer, ne, die jetzt natürlich nicht mehr, aber vorher war es ja die.
Den Namen würde ich gar nicht mal in den Mund nehmen,
weil ich will den Mund austauschen.
Dafür gibt es ganz andere Sachen im Mund. Oder
Bombs, der war vorher. Ich werde es mir nochmal, also ich meine, bei, das ist halt so viel bekannt schon. Also meine, wir wissen jetzt ja schon fast das gesamte Line-up aller Publisher für dieses Weihnachtsgeschäft. Deswegen ist immer so ein bisschen, und das wird immer so verstärkt auf der E3 gezeigt werden. Die E3 ist ja nicht so die Aufgabe zu zeigen, was 2011 kommt, sondern was 2010
aber
kommt.
Aber ganz abgesehen davon, was würdet ihr euch wünschen? Ja. Würdet ihr so abspritzen, wenn jetzt diese völlige Ankündigung einer, was weiß ich, irgendeines Spiels kommt, wo ihr jetzt nicht mehr mit gerechnet
also, habt oder
unbedingt haben wollt?
Deus Ex 3 ist ja schon ziemlich nah dran.
Ja. Das ist ja richtig.
Ja, stimmt. Und da muss man wirklich sagen, also nach dem letzten, auch wenn das vorgerendert war, der Stil stimmt einfach. Ich sehe auch das Potenzial, dass die Handlung wieder in eine Richtung gehen könnte, die
und total es gab ja schon Screenshots, die so ein bisschen nach Ingame-Grafik aussahen, wo es gar keine Bedienelemente gibt und so. Und die sahen sehr, sehr gut aus.
Der Trailer total an Ghost in the Shell erinnert.
Kann sein. Ja, ist wieder mit deinen komischen Abstrusen.
Ghost in the Shell ist ja du das Beste, was du so an Cyberpunk kriegen kannst, ja. Dass du dich dessen so verwehrst, ist ja eigentlich total schade, weil du das ja auch.
Du kannst nicht mal Condor Man, ja? Also ein Klassiker, der...
Ich sehe jetzt schon die Kommentare unter dem... What the fuck is Condor Man?
Ja, Leute, outet euch lieber nicht als Leute, die nicht Condor Man kennen. Das zeigt nämlich nur, dass ihr irgendwie nach 1990 geboren worden seid. Ja,
die kennen alle nur noch Joe the Condor, weil die jetzt alle Tatsunoko vs. Capcom gespielt haben.
Oder den Condor-Tor im Phantasialand.
Ja.
Oder auch nicht.
Ich würde mich noch freuen über das neue James-Bond-Spiel.
Ja.
Es gibt ein neues James-Bond?
Sollen wir sogar zwei...
Einmal Autorennen. Ja. Was von Bizarre Creations kommt.
Ja. Und das heißt, James Bond Racer Blur 2.
Ja, keine Ahnung. Also,
das würde James aber passen. So.
Ich spiele immer gerne ein James Bond Spiel, ich weiß nicht
warum. Ja. Aber stell dir vor, es wird ein neuer Weltraumspieler, Wing Commander 6.
Oder ein James Blunt Racer. Ja. Das wäre aber was. Wo alle Autos immer solche Geräusche machen. So ganz helle.
Ja, also, James Cameron also natürlich, die Frage ist, ob deine Frage jetzt gemeint war, was realistisch ist, oder wie viel er wirklich abspritzen würde. Natürlich.
Naja, was
wenn EA sagen würde, so, one small thing, und dann am Ende kommt Mark Hamill auf die Bühne und es läuft die Musik von Wing Commander und dann
genau.
Wäre ich vier Tage im Fröhlichkeitsdelirium oder in so einem Art Dauerorgasmus, wo man mir so künstlich Eiweiß zuführen muss, damit ich nicht irgendwie...
Vielleicht das, vielleicht aber auch
ich realistischer. Ich fände es auch ultra geil, wenn sie sagen würden, Star Wars Trilogie mit hier der Force Unleashed-Technik, aber auch mit Weltraumspiel. Also einfach die ganze Star Wars-Trilogie nochmal in geiler HD-Grafik, wo alles drin ist. Das wär
krass. Episode 1 bis 3.
Jetzt sind wir wieder, ich sage die Star Wars-Trilogie und du weißt genau, mit Trilogie meine ich nicht diese
Filme. Ja, wenn sie einfach sagen würden, irgendwie hier Factor 5 oder so präsentiert jetzt auf Xbox 360 und PS3 X-Wing 2. Weil es gab nie einen richtigen Fortsetzung. Jetzt kommt X-Wing 2.
Ja.
Bam, bam!
Und dann genau, die Grafik. Genau.
Auch wieder, nur die Story der ersten drei Viertel.
Ja. Wie das von Laurence Holland.
Ja.
Aber wo wir gerade dabei sind, dann kommt Peter Molyneux und sagt, Milo ist tot, aber dafür kommt jetzt Jar Jar. Und dann kommt genau die gleiche Präsentation und Jar Jar hat wahrscheinlich deine Hausaufgaben gemacht, mich sie gehen in den See. Die Gungans. Und dann hast du dann das gleiche Spiel mit dem... Ja, auch wieder ein Pedo-Spiel auf irgendeine Weise.
Ja.
Nein, natürlich, was ja jetzt auch ausgeschlossen werden kann, wenn Rockstar sagt, wir zeigen nichts, wäre GTA 5.
Ja.
Also gerade nach Red Dead Redemption.
Viel besser bei City 2.
Nee, ja,
ich weiß gar nicht, ob das besser wäre.
Also sie würden es dann wahrscheinlich auch nicht so nennen, aber...
Oder irgendwas, was in den 70ern spielt, das wäre ja abgefahren.
Sie hätten ja schon mal London, es gab ja schon mal... Also sie,
das wäre aber langweilig.
Wenn sie das wirklich so machen, dass sie immer dieselben Schauplätze nehmen, der alten 2D-Spiele, dann bleibt nur noch London. Weil Liberty City und Vice City waren ja alles schon mal GTA 1 und 2 drin.
Das Coole ist, als ich Red Dead Redemption gespielt habe, habe ich wieder so eine Sehnsucht bekommen, weil ich ja auch das Gay Tony noch nicht gespielt habe, das halt nochmal einzulegen, weil ich mich einfach wieder daran erinnert habe.
Du hattest einfach Angst, Gefühle.
Nein, wie geil Rockstar-Spiele sind. Wie geil immer. Wie geil sie einfach sind. Das war wieder so eine kurze
Totenstarre,
die ich hatte. Das ist einfach so, und mir ist auch wieder so im Vergleich, weil ich halt vorher Assassin's Creed 2 gespielt habe, wieder aufgefallen, dass sowas wie Assassin's Creed 2, so cool es auch ist, ist letztendlich wieder so nach Schema F ein Blockbuster. Da wurde nach Schema F ein Blockbuster gebastelt. Und wie du das letztes Mal auch schon gesagt hast, nie so geil, wie es eigentlich hätte werden können, sondern immer nur, dass es gerade so seine paar Millionen verkauft.
Hm.
Und bei Rockstar hast du immer das Gefühl, die versuchen das Geilste, was ihnen gerade möglich ist, zu machen. Sie versuchen eine geile Vision umzusetzen. Und sie haben halt in jedem Bereich irgendwie den Qualitätsstandard wieder neu gesetzt. Und deswegen... egal was da kommen mag, GTA 5.
Was mich noch freuen würde, wäre, wenn EO Interactive auch noch auf die Bühne kommen würde und sagen würde, ja, Ken und Lynch kennt ihr alle schon, aber hier ist unser neuer Hitman.
Ja.
Richtig geiler Hitman-Teil, neu. Wieder mit Rollenspiel, mit geilen... der auch so diese ganzen
Zonen spielt. So gar nicht unwahrscheinlich. Hitman ist Hitman, läuft ja auch schon seit Jahren.
Ja, vielleicht zeigen sie aber auch wieder Freedom Fighters 3 oder so, keine Ahnung. Also das.
Wann kommt mal so ein Hitman-Spiel mit einem Koop-Modus, der aber so funktioniert, dass man wirklich Fallen zusammen bastelt, also zusammen baut? Nicht so ein Spiel wie bei Splinter Cell, wo es egal ist, dass du einen Kollegen hast.
Nee. Besser. Der Hitman-Modus muss so sein, dass du der Hitman bist und fünf Leute die Security haben.
Ja, das wäre auch
cool. Und die Security-Leute müssen eine Zielperson beschützen. Ja. Und haben aber auch wirklich ganz viele Möglichkeiten, so von Körperscanner und sonst was.
Kannst ja nicht der Nummer 47 sein. So, du kannst ja dann, du musst ja dann irgendwie anders aussehen. Das ist jetzt wieder ein Problem. Die erkennen ja sofort dann den Killer. So. Also Spielprinzip sein, irgendwie zu beweisen, dass er ein Killer ist.
So. Und die Verkleidungen sind nicht so albern wie in den alten Spielen, dass er einfach eine andere Jacke anzieht und trotzdem noch der Glatzkopf mit dem Strichcode auf dem Rücken ist.
Echt?
Also,
so aber mit Masken, trotzdem wahrscheinlich
schnell, ist dann so ein bisschen Puzzle-mäßig,
genau. Trotzdem wäre wahrscheinlich trotzdem schnell zu identifizieren.
Da
gab es doch mal trotzdem mal so ein komisches, auch so ein Online-Multiplayer-Spiel für den PC, das auch relativ billig war, wo du auf so einem Schiff warst und da war war der Mörder. So. Das fände ich nicht total cool, das würde ja in die Richtung gehen.
Ja, aber was ich eigentlich auch sagen wollte, deswegen sagst du es richtig, man muss viele Möglichkeiten haben. Ich hasse das echt, dass in fast jedem Koop-Spiel letztendlich immer du dich trotzdem auf diesen vorgefertigten Bahnen bewegst, auch wenn du so im Koop spielst. Ich will endlich mal ein Koop-Spiel, wo man sich zusammen was basteln und wirklich einen Plan ausdenken kann. Ja. Und nicht diese zwei vorgefertigten Pläne.
Lego Universe.
Ja, aber das wird dann wahrscheinlich wieder so ein Kinder...
Was meinst du
so ein Nintendo-Spiel?
Mit was basteln? So, was willst du denn basteln?
Na, also jetzt völlig wertvoll. Ja, wenn es wirklich dynamisch, nach dem dynamischen Prinzip, dir du was basteln kannst.
Also willst du dir basteln, sollen die sich ihre Waffen selber basteln oder meinst du jetzt einen Plan basteln?
Nein, Fallen und Pläne.
Achso. So, mal hier, ich gehe hier lang und du stellst dich da hinten auf den Turm.
Da wäre auch zum Beispiel sowas mal gut, wenn man das machen würde in moderner. Ja. Das würde meine, du machst auch mal alles gleich kaputt und so. Bei Hitman fragst du
dich,
ob man ihn identifizieren
kann. Das war eine konstruktive Frage, ja. Das ist doch nicht so, ich finde die Idee doch trotzdem.
Am Ende kommt bei dir wieder Milo bei raus.
Nee, also, dir vorstellen, ja, wie immer. Ich war schon ein Fan davon.
Nee.
Was hast du mich gerade angefasst?
Ja,
oder außerdem hätte ich gesagt, dass du sagen
darfst? Für dich immer noch Fantasie. Nee. Oder sowas wie der Clou. Gab es ja diese von Neo, diese beiden Spiele, der Clue 1.
Ja, genau, stimmt.
So. Sowas immer cool, sowas in der modernen Grafik, aber so als kooperativ, dass man einfach so, man hat da so die Nationalgalerie oder so und dann musst du da einbrechen. Dann musst du irgendwie vorher so einen Plan absprechen und so, wer macht das Fluchtfahrzeug? Das Fluchtfahrzeug muss in der Zeit da sein. Und
fällt mir gerade ein, was ist denn eigentlich aus The Agency geworden? Das ist ja auch so, PlayStation-exklusiv.
Ja.
Und ist doch auch so ähnlich. Du hast doch auch so die Einbrecher, die Terroristen, wie auch immer.
Na, wir werden sehen. Also The Agency,
das fand ich nämlich gar nicht so unspannend. Aber es sah
entgegen aller Prognosen ist es nicht tot.
Ja, genauso wie...
Stimmt.
Also. Ja, L.A. Noir ist ja wahrscheinlich tatsächlich jetzt noch ganz gut am Start. Und I'm Alive, naja, gucken wir mal.
Schauen wir mal. Also ich denke mal, wir haben jetzt schon ein bisschen Vorfreude auch gemacht.
Mirror's Edge 2.
Ja, Mirror's Edge 2, danke. Da, weißt du, ich versuche jetzt einen Abschluss hinzubekommen.
Ich meine, wollen
wir nur über
Sex and the City? Ich will auch noch was sagen.
Oder ist das jetzt, ist der Podcast vorbei?
Sex and the City 2 war scheiße.
Ja, muss man
sagen. Wir waren enttäuscht. Wir sind ja Fans von Sex, auch von The City, aber in der Kombination war scheiße, weil auch von nichts von der City zu sehen war.
Ja.
Es ist ja eher Sex in the Desert mit einer 30-minütigen Schwulenhochzeit
am Anfang. Sex in Abu Dhabi, wo Sex verboten ist.
Ja.
Ich muss nämlich zu meiner Schande gestehen, ich habe den Film auch gesehen.
Du fandst ihn wieder gut, ne?
Nein, tatsächlich nicht.
Wieder Prince of Persia. Also mein Gehirn hat am Anfang gesagt...
aber mein Schwanz hat gesagt, ist in Ordnung.
Nee. Also ich fand, es war ein extrem zweischneidiges Schwert, dieser Film. Der hatte ja nun mal absolut gar keine Handlung. Also ja nicht mal ansatzweise, sondern immer so spezielle Szenen. Ich muss zugeben, dass ich oft gedacht habe, aber oft habe ich auch gedacht, dieser Film ist so unendlich lang und einige Szenen waren einfach so unglaublich schlecht.
Ja,
also am schlimmsten war ja diese Fotze-Frist-Hose-Szene. Ich meine, das ist irgendwie, als wenn sie einen Witz irgendwie aus der Steinzeit ausgegraben hätten und die Szene nur dafür inszeniert war, um den jetzt zu bringen und alle Frauen im Kino lachen sich einen Arsch ab, die irgendwie, keine Ahnung, naja,
ich sag jetzt war das Publikum bei uns natürlich auch so typisch, also ich meine, das waren so meistens so Frauen zwischen 20 und 30, die schon so Prosecco-Laune waren, die schon am Anfang so irgendwie hysterisch
gelacht haben. Das ist so selbstverliebt, diese Filmfiguren irgendwie, das ist alles so ätzend, die haben so einen hässlichen Geschmack und das ist teilweise so.
Man muss dazu sagen, den ersten fanden wir beide, ich weiß nicht, ob du ihn auch gesehen hast, eigentlich ganz gut.
Ja.
Und das ist eben, also wir sind jetzt nicht so grundsätzlich.
Ich fand sogar, ich habe ja auch damals natürlich notgedrungenerweise durch meine Frau auch die Serie gesehen. Und die Serie hatte teilweise sehr, sehr gute Folgen. Das war schon sehr gut. Und auch die Themen, ich meine, mit der Krebserkrankung und sonst
was. Der zweite Film hatte jetzt auch ein paar gute Szenen. Also
ja.
Das kann man jetzt tatsächlich
nicht sagen. Aber ich meine, das Schlimmste ist erstmal wirklich, der Film, der erste hieß auch Sex and the City, der Film. Und das spielt in der City. Und das war halt so, der erste Film war auch so perfekt, dass man sagen konnte, das ist jetzt ein würdiger Abschluss. Wir hatten die Serie und wir hatten noch diesen Film. Und am Film am Ende sieht man ja, wie die vier Ladies aus einer Bar gehen, ihre Freundschaft feiern. Und du siehst in der Schlange der Bar, siehst du noch vier junge Frauen, die quasi so die neue Generation ist. 20 Jahre jünger und die wieder auch als Freundin weggehen. Da hat man so schön gesagt, so okay, Generation hier so wie bei Star Trek Next Generation. Prima. Aber jetzt noch dieses Vehikel und diese ganze Abu Dhabi-Geschichte, die halt so... Das ist kein einfaches Thema und es haben tausend Filme schon der Konflikt mit den Werten des Islam
und sonst was. Klischees rausgegraben. Und
diese Klischees, dass sie unter ihren Burkas dann alle Prada-Sachen
tragen. Ah, so furchtbar.
Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Auch super naiv teilweise.
Ja, oder auch so Sachen wie, wo sie ihren Reisepass da vergisst, wo du so direkt wusstest, wo das auch so viel Dumme so gezeigt wurde. Du wusstest so, okay, das wird nachher wieder
ein großes Problem. Dann so, hier, der ärgert mich auf der Arbeit total.
Und dann so, hebt sie die Hand, Problem solved. So, ich habe jetzt gekündigt.
Ja. Und so ging das ständig so.
Nee, aber auch so dieses, wo sie dann am Ende da so steht und dann so sagt, oh, wo ist mein Reisepass? Ich habe den am Gewürzstand vergessen.
Ewig langen Trip gemacht.
Also der Drehbuch scheinbar, der gehört eigentlich gefoltert, weil auch diese ganze Charlotte-Problematik mit ihrer Tochter und sowas, und mit ihren beiden Töchtern da, mit der Adoptiv...
Aber dieses Kind, das war echt erschreckend. Ich dachte, die müssen da doch ständig geprügelt haben von jeder Szene. Das hat ja wirklich aus voller
Inbrunst geheult.
Wie bringt man ein Kind dazu? Es war unglaublich. Genau. Oder so Salz in die Augen gestreut, aber so richtig mit einem Feuerwehrschlauch.
Oder wobei die Babysitterin ein bisschen entschädigt hat.
Ja, also kein BH anzieht und eine Lesbe ist. Das ist eine optimale
Kombination. Ja, wobei sie hat so diesen Denise Richards Ehrenpreis verdient.
Stimmt.
Also das ist heißt viel Holz vor der Hütte, Johannes.
Ja, ich weiß schon, aber ich stehe da leider nicht so
drauf. Ja, also, Frauen halt. Für mich der größte Unterschied zum ersten war einfach, im ersten Teil, der hatte eine Geschichte, die für alle Figuren gleich wichtig war. Also jeder hatte einen wichtigen Handlungsstrang da.
Ja, irgendwie. Der zweite hatte gar keine
Geschichte. Genau, der zweite hatte gar keine Geschichte.
Vor allem eine Hochzeit ist immer ein spannendes Thema. Ein großes Thema. Aber so einfach so ein Urlaub in Abu Dhabi,
wo er. Ja, vor allem, sie sollte da irgendwie einen Film promoten. Ich hätte jetzt erwartet, so eine typische Komödiengeschichte, wo dann total viele Probleme entstehen, diesen Film zu promoten und dann auch natürlich wahrscheinlich mit irgendeinem Kulturkonflikt. Aber wo es immer noch darum geht, diese Aufgabe zu erfüllen, aber nein, sie waren da halt in 3 Tagen Urlaub und bevor es dann daran ging, irgendwie diesen Film zu machen, wurden sie wieder weggeschickt.
Ja, gar keine Ahnung. Was ist das größte Problem, dass sie ihren Ex-Lover mal küsst? Also erstmal muss ich sagen, Samantha hatte recht, erzählt sie ihm einfach nicht, Fresse halten.
Schöne Grüße an Alex Frau.
Ja, genau. Es war ja nur ein Kuss, ja, mein Gott. Und die Tatsache, dass da so
ein Wesen draus gemacht wird.
Ich war doch nur ein Puff. Ja, mein Gott. Also, wirklich Johannes, dass du das immer so runterziehen musst.
Genau.
Ja. Nee, aber also wie gesagt, von uns allen, glaube ich, für Sex and the City 2 ein Glied nach unten.
Ich war ein Daumen runter,
genau. 2,5.
Johannes.
Was?
Ja, Jungfrauen zählen nur zur Hälfte.
Mal sehen, aua. Ja.
Nee, mal
du musst verstehen, wenn du so mir irgendwo ins Bein haust, du triffst einfach meinen Schwanz.
Wenn mir der Johannes jetzt nicht wieder ins Wort fällt, würde ich gerne
diesen Podcast.
Ist der neue Daniel.
Ja. Du bist jetzt Johannes.
Den 45. Podcast abschließen mit dem allgemeinen Vorfreude-Gefühl auf die E3. Ich hoffe, wir hören und sehen und lesen uns alle wieder nächste Woche zur Sonderausgabe des Aerial Games Podcasts, wenn die E3 dann läuft.
Am Montag. Der
Pressekonferenz, am Montag, am Dienstag, genau.
Muss ich am Montag wieder aufschlagen.
Ja, oh Gott. Also ist auch nicht schlimm, wenn der Johannes nicht da ist. Also.
Nee, genau. Holen wir jetzt eine Prostituierte.
Ja.
Ja, haben wir was zu gucken? Die muss ja nichts sagen.
Also
das ist schon
eine Bereicherung. Hauptsache, die hat kein BH und ist lesbisch,
ne? There's no business like whore business. Das wollte ich auch sagen. Wollte ich schon immer mal im Podcast sagen.
Du musst es ja wissen, ne?
In diesem Sinne verabschieden sich von euch in alter Weise der Alex.
Der Daniel.
Und Daniel Pog.
Und Johannes.
Und Daniel Pog.
Ihr seid so unwitzig, das gibt's gar nicht.
Das stimmt, eigentlich wollte ich auch erst Alex sagen, weil wir vorher schon die Rollen verteilt haben, weil wir nicht
Give me a fucking answer!
Bam! Und wieder ein Spiel umsonst. So ist das bei Aerial Games.
Ja.
Zack!
Wir sind kostenlos und verschenken noch Sachen.
Ja, eben. So kann's weitergehen.
Ohne Hose?
Ja.
Wenn man im Nitroglycerin gefüllten Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen.
Ja.
Wenn's klappt.
Muss man sagen.
Oh, good for you! And how was it?
Also dafür, dass der eigentlich immer so angeht, also wir, klar, diese.
Das habe ich was vergessen.
Lass mal diese Kunstpause.
Ja.
Irgendwann gibt es da plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Oder ist da schon? Dann kommt eine Rückblende.
Muss man das Spiel von rechts nach links spielen?
What don't you fucking understand?
Ich denke immer,
Let's go again!
Da schiebe ich doch mal Halo in meine PlayStation rein. Ein Fortschritt.
Alex, Daniel und Johannes vom Mikrofon versammelt und vergammelt.
Daniel Puck!
Ach du Scheiß! Kaffi ist in Polen.
Angeblich. Vielleicht sollten wir Kaffi einbürgern in Polen.
Ja.
Und dann dahin schicken.
Ja, das machen wir. Als klavierspielenden Hund. Genau. Wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite.
Die Klavierfreunde auf unserer Seite.
Ja.
Boah, würde das groß werden.
Boah.
Fucking ass. Bam. Fucking ass. Bam. Fucking ass. Bam. Fucking ass.